Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, der West Coast Edition, Ausgabe 3. Heute mal wieder mit Flydi.
Hallo.
Und mir, Marc. Und mal wieder, weil wir die Aufnahme schon mal gemacht haben und die halbe Folge schon mal aufgezeichnet haben und dann leider der Technik erlegen sind. Stellt sich raus, wir können gar nicht so gut mit Technik. Jetzt.
Ja, das ist leider ein bisschen peinlich. Zudem ist auch peinlich, dass es ungefähr vor ungefähr 3 Monaten war, ja. Würde ich mal behaupten, so Pi mal Daumen. Also das heißt, ihr hattet jetzt eine bisschen längere Sommerpause, wir wollen das jetzt nicht zur Gewohnheit werden lassen.
Also ich hatte eine Ausrede, ja. In der Zwischenzeit habe ich geheiratet, das braucht Zeit und
ich habe auch eine Ausrede, ich musste auf die Hochzeit.
Wir hatten beide Ausreden, quasi. Schuld wieder mal gekonnt von uns.
Sehr gut.
Ja, aber wir haben es jetzt mal wieder geschafft und es wie es so braucht ist bei Binärgewitter West Coast Edition, machen wir weniger über Nachrichten, sondern wir machen mehr über Themen. Und unser heutiges Thema ist die NAS-Selbsthilfegruppe.
Das ist korrekt.
Was ist denn NAS? Das ist ein Rap-Musiker, von dem ich, wie ich das in Erinnerung habe, ne?
Das ist richtig, ja.
Geht's darum heute?
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Und aber außer dem Rap-Musiker ist es auch der Network Attached Storage. Network Attached Storage. Bedeutet die kleinen Kasten, die bei uns rumstehen und das Ganze irgendwie das Wohnzimmer heizen. Und wo wir unsere Linux-ISOs und die Urlaubsbilder und die Time Machine Backups und das ganze Geraffel einfach drauf ablegen und laufen lassen. Und es soll einfach so ein bisschen, ich hab da eine schmerzliche Vergangenheit in den letzten 6 Monaten, wo ich so ziemlich alles Mögliche durchprobiert habe. Und ich bin jetzt bei was gelandet, womit ich eigentlich recht zufrieden bin. Und dann haben wir uns jetzt gedacht, gerade weil Flydi so auch am Überlegen ist, ob er sein NAS vielleicht mal wiederbeleben soll, haben wir gedacht, machen wir jetzt einfach mal eine Sendung drüber. Und ja, stimmt es, Flydi? Dein NAS ist tot.
Ja, also mein NAS ist tot, beziehungsweise ich habe es jetzt so nach bestimmt, weiß ich nicht, 7, 8 Jahren Gebrauch, habe ich es irgendwann beerdigt. Wie die meisten ja wissen, bin ich vor ein paar Monaten in die USA gezogen und da musste quasi auch viel meines Besitzes in Deutschland drunter leiden. Unter anderem auch. Unter anderem auch mein Home-Server, den ich mir da gebaut hatte, weil ich hab's ehrlich gesagt nicht eingesehen, die alte Kiste dann noch irgendwie mitzuschleppen und in den USA nochmal aufzubauen und so weiter und so fort.
Ganz ehrlich, Flydis Home-Server, ich habe beim Umzug, glaube ich, damals geholfen, also nicht bei dem in die USA, sondern bei dem davor. Und ich habe halt gedacht, ach ja, hier ist so ein Tower, so ein Midi-Tower, vielleicht sogar so ein Big-Tower, aber hab gedacht, ja, den nimmst du kurz hoch und ja, ich hab ganz schön geguckt, dein alter Home-Server war ja schon ich sag mal, etwas gewichtiger.
Ja, also da waren ungefähr 5 Kilo Kupfer drin, bestimmt, in Form von Wasserkühlkörpern und in Form von einem großen Radiator, der dann den Wärmetausch macht. Da war dann irgendwie Wasser drin, als Kühlflüssigkeit, da war eine Pumpe drin und irgendwie nochmal, weil ich irgendwie den ganz leise haben wollte, war da nochmal so diese Bitumenpappe drin, die man so hat, um so ein Case zu dämmen. Ja, der hat schon, also ich habe ihn, glaube ich, mal auf die Waage gestellt und das waren, glaube ich, so 35 Kilo ungefähr.
Ja, das erwartet man im Normalfall nicht, ja.
Ja, und also wenn man auch bedenkt, was die Kiste dann letzten Endes gemacht hat, also da ist mir irgendwie zwischendurch sind wir dann mal ein paar RAM-Riegel kaputt gegangen und ich hatte zum Schluss waren da nur irgendwie 2 GB RAM drin und ein uralter Dual-Core Athlon-Prozessor und die Kiste hat eigentlich hauptsächlich Speicher bereitgestellt und war furchtbar zu warten, weil durch mein Wasserkühl-Setup ich dann irgendwie öfters mal das Wasser ablassen musste, um an die Hardware ranzukommen und solche Geschichten. Und das ist einfach, war auch zeitlich nicht mehr tragbar.
Ja, Wasser ablassen, das ist ein Hobby, das kann man von, ich sag mal, 15 bis 20 ist Wasser ablassen ein grandioses Hobby. Danach geht einem irgendwann die Zeit flöten, um um die quasi die, dass es sich nicht mehr so wirklich lohnt, glaube ich.
Ja, ist es auch. Also ich meine, das war lange Zeit für mich so eine Hürde. Es gibt ja da auch diese sogenannte Sunk-Cost-Fallacy, wo man dann sagt, ja, ich habe da so viel Geld reingesteckt, ich kann doch das jetzt nicht einfach loswerden. Mhm. Aber letzten Endes ist es halt so, wenn ich dann überlege, wie viel Zeit da auf der Strecke blieb, dadurch, dass ich die Kiste dann wieder irgendwann mal zum Laufen bringen wollte, weil das war dann halt auch nur so ein wirklich ein umgebauter Desktop-Computer, da war noch irgendwie ein Arch Linux drauf und das ging dann halt quasi bei jedem Upgrade kaputt und dann musste ich wieder von Hand hängen. Also ich meine, war zum Teil auch meine Schuld, weil ich habe dann halt irgendwie vielleicht so alle zwei Jahre oder einmal im Jahr oder so mal mein Linux abgedatet und danach war dann irgendwie so große Umstellung von Sys5 Init auf Systemd und dann plötzlich hat die Kiste nicht mehr gebootet oder hat's Raid nicht mehr gefunden oder ich musste mein Raid rebuilden oder sonstige Sachen, wenn ich dann überlege, wie viel Zeit mich das Ganze kostet und was ich in der Zeit irgendwie anderes Tolles machen könnte, wo ich vielleicht mehr Spaß dran hätte, dann ja.
Ja, das Prioritäten genau.
Und so. Also deswegen habe ich die ganze Kiste jetzt abgeschafft. Ich habe die Platten hier noch irgendwie rumliegen, weil das war ja irgendwie so ein Standard-Linux-Software-Raid. Die könnte ich dann zur Not mal wieder irgendwo einbauen, um die Daten runterzukriegen, sollte ich das haben wollen. Die Überlegung wäre dann allerdings jetzt auch irgendwie was Wartungsfreundlicheres, was vielleicht weniger Platz wegnimmt, was portabler ist, anzuschaffen. Einfach um, keine Ahnung, meine Backups drauf zu speichern, meine ganzen Bilder, also ich fotografiere in letzter Zeit relativ viel, auch im RAW-Format, was dann auch entsprechend Speicherplatz kostet. Meine Frau hat bis vor kurzem auch YouTube-Videos produziert, ist mittlerweile, seit sie einen neuen Job hat, so ein bisschen wieder eingeschlafen, aber allein für das Archiv, für Videos und solche Geschichten wäre es halt ganz cool, irgendwie einen Speicher zu haben, um da einfach Dinge drauf zu werfen. Und SSDs sind recht und schön, die man so in seinen Laptops hat, aber die sind dann halt doch recht begrenzt, was der Speicherplatz angeht, recht teuer und in vielen Fällen auch nicht zentral genug, gerade wenn man jetzt irgendwie bestimmte Dateien zwischen mehreren Rechnern im gleichen Netzwerk teilen will und so weiter, ist es halt irgendwie eher unpraktikabel. Ja. Also darum können wir jetzt ja die Sendung einfach mal benutzen, damit mich der Marc mal berät, was er denn so gekauft hat.
Mhm.
Oder sag mal, du kannst mal deine Leidensgeschichte erzählen, mit was du dich jetzt die letzten Monate rumgeschlagen hast. Ist vielleicht auch ganz interessant zu hören, ja, was denn nicht funktioniert hat. So.
Ja, Hardware hat echt super funktioniert, da muss ich sagen, das war ganz gut. Da hat's, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich hatte lange Zeit hier so einen QNAP, so ein kleines vorgefertigtes NAS mit zwei Festplatten drin, kannst du schön ein RAID 1 machen, wenn eine abraucht, dann ersetzt die einfach und dann bleibt alles weiterlaufen, ist alles immer noch verfügbar. Was hatte ich denn drin? Ich glaube, ich hatte 4 Terabyte Platten drin, die waren und sind, glaube ich, auch immer noch so vom Preis her am annehmbarsten, also da kriegst du recht viel Gigabyte für recht wenig Geld. Und im Grunde 4 Terabyte ist ja auch eigentlich ganz okay Kapazität. Ich habe dann irgendwann mal, ich glaube, da war ein Betriebssystem-Update und irgendwas war ein bisschen komisch. Ich hatte auf dem, muss man dazu sagen, auf dem QNAP, hattest du die Möglichkeit, die RAM abzugraden, was ganz nett war, weil CPU war eigentlich nie so das Bottleneck. Also ich habe da so ein paar kleine Medienanwendungen laufen und ein bisschen Time Machine Backup und so Zeug. Da brauchst du eigentlich nicht so viel. Mehr RAM bedeutet natürlich auch mehr Speicher für alle möglichen Linux-Filesystem-Caches und so Zeug. Bedeutet, ich hatte, glaube ich, in dem Ding schon 16 GB RAM drin, was eigentlich für so ein so ein Kommandozeilen-Linux-Server doch schon ganz okay ist im Heimgebrauch. Aber ich habe dann irgendwann, meine In-Laws, mein Schwiegervater und so Zeug mal auch auf die Medien da zugreifen lassen und Plex und ein bisschen Video streamen. Und wenn du dann halt irgendwie, der hat irgendwie so einen Krepel-Client im Smart TV noch mit drin, und wenn der dann halt Sachen geschaut hat, und das war so eine von diesen etwas schnelleren Celeron CPUs in diesem NAS drin, Aber wenn er halt irgendwie so einen 1080p-Stream oder eine 1080p-Videodatei irgendwie transkodiert zu seinem Fernseher schicken will, dann hat dieses kleine Ding schon angefangen zu schnaufen. Und wenn wir dann gleichzeitig ja auch noch was anschauen wollten, dann war es so, ja, zwei HD-Streams transkodieren. Das war so, ich sag mal, recht knapp dran. Und du hast dann auch gemerkt, dass alles andere halt irgendwie komplett eingebrochen ist. Und ich hatte schon lange mal wieder Lust. Ich habe mir neulich mal so einen kleinen Gaming-PC gebaut und war nicht so, ja, geil, hat eigentlich Spaß gemacht, nettes Hobby. Und den wollte ich aber nicht laufen lassen, weil der irgendwie viel zu viel Strom braucht. So theoretisch, wobei in den USA ist eigentlich auch egal, aber der war auch recht laut und nicht dafür gemacht. Und ich habe dann mal ein bisschen rumgeschaut, so ja, so ein kleines Heimnass selber bauen wäre eigentlich ganz nett. Und bin da auf die Produkte von Supermicro gestoßen. Supermicro ist so ein bisschen, was Ubiquiti für das Netzwerkzeug ist, ist Supermicro für Server. Bedeutet, die haben recht günstige Server, die sich aber doch eher an den Enterprise-Markt orientieren. Zum Beispiel das Motherboard, da habe ich das Supermicro X10 SDV, ist so ein Xeon-Board.
Wunderschöner Name.
Wunderschöner Name. Du hattest damals irgendein AMD-Dingens, ne?
Ja, ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Board ich hatte. Ich glaube, das war irgendwie so ein Gigabyte-Board und dann halt einfach, also das war so ein ganz normales Computerboard. Das war jetzt kein System on a Chip oder so. Da war irgendwie ein Athlon X2 oder sowas war damit drauf. Yeah. Der hatte irgendwie 2x2,5 Gigahertz. Ist mir allerdings auch aufgefallen, das Ding kam auch ein bisschen ins Schwitzen, wenn man dann gerade sowas wie Plex am Laufen hat. Also ich glaube, um das mal kurz noch zu erörtern, das größte Problem dabei ist halt, wenn man jetzt mit Devices Sachen auf dem von dem Plex-Server guckt, die bestimmte Dinge nicht können, wie zum Beispiel bestimmte Videocodecs oder bestimmte Audio-Codecs oder ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr der Fall, aber früher war das der Fall, dass quasi, wenn man auf Plex Untertitel angezeigt hat oder Untertitel aktiviert hat, dann hat er die quasi serverseitig reingerendert, statt die auf dem Client einfach überzublenden.
Ja, ich glaube, die Clients haben sich auch ziemlich weiterentwickelt. Also das ist wahrscheinlich jetzt auch besser als vor irgendwie einem Jahr oder zwei.
Ja, also ich erinnere mich dran, dass so als ich, kurz bevor ich irgendwie hergezogen bin, als ich das letzte Mal Plex benutzt habe, gab es ein iOS-Update, wo dann quasi die Untertitel schon besser auf dem Gerät quasi mit angezeigt werden konnten, ohne dass es der Server reinrendern musste. Ich vermute, das wird dann wahrscheinlich für solche Geschichten wie irgendwie Android oder wie, was weiß ich, Amazon Fire TV, was ja letzten Endes auch ein Android ist, oder ein Apple TV, wurden da wahrscheinlich auch Updates mittlerweile geschippt, dass das dann quasi clientseitig geht.
Genau, ist halt die ganzen, was ich gesagt habe, Smart-Fernseher oder so, bis du da mal ein Update kriegst, das sind teils so Plex macht es ja auch über HTML5 recht anständig, aber teils sind dann nur neu verpackte Webseiten in diesen Smart-Dingern und es ist ganz gut, wenn man da noch ein bisschen CPU über hat.
Ja. Und gerade auch, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen neuere Videoformate benutzt, die jetzt so weniger Speicher zwar auf der Festplatte benutzen, wie so X265 ist, glaubt so der neue heiße Scheiß, da können die meisten dieser Appliances haben nicht die Hardware, das tatsächlich in Hardware zu decoden und dann müssten die das theoretisch in Software machen, was dann der Plex-Client, glaube ich, nicht kann und dann muss es halt der Server machen. Und
genau, der dekodiert dann quasi das 1080p H265 und re-encodet dann on the fly direkt dieses auf H264, damit der Client das versteht. Und das machst du halt auch nur irgendwie einmal im Normalfall, wenn du da so ein kleines NAS hast. Mit meinem Motherboard, was ich jetzt gesagt habe, das X10 SDV, da ist einer von diesen neuen Xeon D-Prozessoren drauf. Der Xeon D1518, um genau zu sein. Und Xeon ist ja eigentlich immer so von Intel diese, ich sag mal, obere Klasse der Prozessoren. Bedeutet, du hast da irgendwie Support für ECC-RAM drin. Du hast da, was Caches angeht, sind die meist wesentlich größer als bei den etwas kleineren. Und interessant an dem ist, dass das ein 4-Core ist, was ja noch nicht so unbedingt viel ist, hat 8 Threads, also Hyperthreading wie immer. Und das für den Xeon ist das schon richtig, hat richtig Wumms, hat aber eine TDP, so eine Thermal Design Power von 35 Watt. Bedeutet, der sollte niemals mehr als 35 Watt schlucken. Und das ist halt, wenn der mit voller Wucht daherprescht. Was schon mal für so eine CPU eigentlich ganz nett ist, 35 Watt, da kriegst du, also wenn du keine LEDs hast, da wird macht die Glühbirne nicht sonderlich hell. Und das Board ist halt auch ganz cool, dass es nicht nur diesen Xeon drauf hat. Einziger Nachteil ist, der ist auch wirklich drauf gelötet, also den kannst du nicht abmachen. Sondern das Board hat auch vier RAM-Schlitze, vier RAM-Sockets, bis 128 Gig kannst du da reinstecken. Ich bin jetzt bei 32 Gig, habe also nur zwei Slots mit 16 Gig-Modulen drin, was schon mal ganz nett ist. Und er hat zwei 10 Gigabit LAN-Ports und zwei Gigabit LAN-Ports, also er hat vier LAN-Ports. Gut, die brauche ich jetzt persönlich nicht. Ich benutze gerade nur den Gigabit-Port, weil das mehr macht mein Switch nicht her.
Aber ist dann okay. Ist es dann 10 Gigabit über Ethernet oder ist es irgendwie so ein Glasfaser?
Nee, ist 10 Gig über Ethernet. Aha. Also soll ich da mal irgendeinen neuen Switch haben und der kann das dann kann ich da umstellen.
Muss ich ja tatsächlich,
aktuell habe ich...
Ja. Ja, muss ich tatsächlich sagen, das gibt's ja schon eine Weile, so 10 Gigabit über Ethernet. Ich habe das noch nie in der Wildbahn, in der freien Wildbahn quasi gesehen. Es ist gibt's bestimmt in irgendwelchen Rechenzentren oder sowas. Aber so für den Heimgebrauch, ich glaube, da hat sich's mit Gigabit Ethernet mittlerweile einfach auch ausgeeiert. Ich glaube, das ist dann langsam uninteressant, da abzugraden. Ja, weil
blöd ist halt auch, das WLAN ist jetzt schon fast so schnell oder ist schon so schnell. Also mit selbst Nutzdaten kriegst du da fast schon ein Gigabit durch. Also
ja, nee, nicht wirklich. Also klar, du kriegst schon so brutto, gibt's schon WLAN-Systeme, wo du irgendwie, was weiß ich, glaube ich, bis zu 1900 Megabit theoretisch durchkriegst. Aber das ist dann halt quasi die Brutto-Datenrate, wo da quasi der komplette Wi-Fi-Overhead mit drin ist. Und dann ist halt...
Das ist so ein Drittel oder so, hast du Overhead?
Ja, aber das ist immer nur, Dings, das ist nicht Full Duplex. Das ist, was ist denn das Gegenteil von Full Duplex? Half Duplex. Ich glaube, das ist nur in eine Richtung.
Gut, aber im Normalfall schickst du ja nicht 500 Megabit in eine Richtung und 500 in die andere, sondern...
Ja, es sei denn, du musst ganz viele ACK-Pakete schicken.
Ja, so viel gibt's da dann auch nicht, aber auf jeden Fall, das ist schon, also ich benutze auch nur den Gigabit-Port gerade. Ja. Ich habe die anderen ausgeschaltet, dass sie keinen Strom schlucken. Was auch cool ist, das Board hat 6 SATA 3-Ports. Bedeutet, du kannst da allein schon irgendwie die 4 Festplatten ranstecken und hast dann noch irgendwie 2 SATA-Ports, um dein Root-Drive auf 2 SSDs zu machen und die dann im RAID 1 zu betreiben.
Ja, oder was du hast halt irgendwie so ein ZFS drauf und dann kannst du da irgendwie dein Cache drauflegen.
Genau, richtig. Und dann hat er noch das ganze andere Geraffel irgendwie. Er hat einen Super DOM, nennen sie es, DOM, Disk on Memory, keine Ahnung. Ist so ein kleiner Nupsi, da kannst du auch nochmal Flash reinstecken und das ist dann Massenspeicher. Und er hat USB 3.0-Ports und 2.0-Ports und was ich eigentlich das Coolste finde, Mini-ITX-Board, einen Out-of-Band-Management. Bedeutet, du kannst da, hast du so ein kleines Dingens, das IPMI spricht, dieses Protokoll, und kannst quasi, das Dingens steckst du ein, also das hat nochmal einen extra Netzwerkanschluss, und sobald es Strom hat, fährt da so ein kleiner Computer drin hoch und du kannst dann auf die Webseite von diesem kleinen Computer gehen quasi und kannst dann Power Resets machen. Du kannst eine virtuelle Konsole dir hochholen, über HTML5 sogar, was ganz nett ist. Bedeutet, du kannst dann einen Linux installieren, ohne einen Monitor angeschlossen zu haben, weil du halt die normale Konsole übers Netz dir quasi reinziehen kannst. Und das ist schon, also das hat man im Rechenzentrum, ist das recht normal, dass du so ein IPMI Out-of-Band-Management-Unit hast, weil will ja keiner den ganzen Tag durchs Zentrum laufen, um so Sachen irgendwie an- und auszuschalten. Aber das bietet der halt.
Ja, also das hatte ich, glaube ich, schon mittlerweile wahrscheinlich vor 10 Jahren, als ich noch irgendwie als Fachinformatiker in der Ausbildung war, hatten wir schon so Dinger, wo man dann irgendwie auf so eine schreckliche Webseite mit irgendwelchen Java-Applets hatte, wo man dann quasi ISO-Images über den Browser mounten konnte und so Späße. Fand ich damals total toll, war super die Magie, dass es überhaupt funktioniert und ich glaube, mittlerweile wird es wahrscheinlich noch besser funktionieren, nehme ich mal an.
Ja, HTML5, also die hatten auch Java davor und wenn du, leider muss man dazu sagen, wenn du ISO-Dateien übers Netz mounten willst, brauchst du immer noch dieses Java-Geraffel, von all dem, was ich gesehen habe. Oder du kannst, glaube ich, auch über die Webseite das machen, wenn du ihm ein ganz komisches Protokoll, entweder will SMB oder NFS, weiß gar nicht, aber auf jeden Fall recht freaky, kannst du ihn auch was remote mounten lassen. Aber da musst du dann irgendwie einen Server laufen haben, der das macht und nicht nur einen Browser. Aber auf jeden Fall bietet das Motherboard das an, was schon mal ganz cool ist. Der Xeon, das coole ist auch, da der nur 35 Watt hat, gibt es Versionen, die, wo das Ding komplett passiv gekühlt ist. Ich habe jetzt einen kleinen Lüfter drauf gemacht, weil ich habe es irgendwo in so einem Ikea-Schrankdingens mit zu einer Tür laufen und hinten einfach ein Loch reingefräst und einen sehr, sehr großen 12 cm USB-Lüfter oder so drin, der langsam dreht.
Also du hast jetzt den Lüfter im Schrank oder im Case?
Ich habe im sowohl als auch. Also das Case lüftet sich selber durch und dann das, weil er halt, wie gesagt, die Türe ist zu, das Ding siehst du nicht und hörst du nicht wirklich. Aber das überhitzt halt blöderweise, wenn du da keine Luft reinlässt. Bedeutet, ich habe dann eine von diesen IKEA-Schrankwänden hinten einfach kreisrund ausgefräst in der Größe von diesem USB-Lüfter. USB steckt am Rechner dran und bedeutet, wenn der Rechner angeht, dann springt auch der Lüfter hinten an und dann pustet er einfach da die heiße Luft hinten raus und der saugt sich dann irgendwo von vorne den Staub und die kältere Luft an. Also das funktioniert recht gut, muss ich sagen. Temperaturen sind alle im grünen Bereich im Normalfall und hat ordentlich Power, dieses Board, und auch noch viel Platz nach oben, um da noch mehr RAM reinzustecken, wenn mir mal langweilig wird. So, das ist das Board.
Benutzt du da irgendwie was Spezielles, um das Ganze zu monitoren, oder wolltest du das noch ansprechen später, oder?
Das Monitoring, also dieses IPMI kann schon so ein bisschen Monitoring, also der liest die Temperatur und Zeug aus, also wenn es ums rein informatives Monitoring geht, mache ich da nichts Spezielles. Ich benutze dann, ich habe das Ganze noch an so einem, an so einer UPS hängen, so einer unabhängigen Stromversorgung, die per USB an das Ding angeschlossen ist. Da siehst du, da kannst du dann noch ein bisschen den Strom zum Beispiel, was ganz cool ist, ablesen. Also ich weiß genau, wie viel Watt mein Rechner verbraucht. Und je nachdem, was für eine NAS-Software du da drauf spielst oder welche Linux-Pakete du einrichtest, kannst du da auch dann einen Alarm drauf triggern. Aktuell habe ich gar nichts in der Richtung. Also es könnte natürlich sein, dass dieses USB-Ding hinten ausfällt. Aber der Xeon hat einen, der taktet sich runter, wenn er zu heiß wird, und wenn es viel zu heiß wird, dann geht er halt aus. Also ich vertraue da drauf. Ich mache, vielleicht wenn ich mal ein Wochenende Zeit habe, hole ich mir mal so einen, keine Ahnung, Grafana oder was auch immer die coolen Kids heutzutage verwenden, um da mal ein bisschen Temperatur und Zeug zu grafen und zu bisschen mehr drauf zu achten. Aber ganz ehrlich, gerade das Ding schaltet sich selber aus, wenn es zu heiß wird. Also
Grafana ist übrigens cool. Kann man machen.
Mhm. Kann man machen. Muss ich mal schauen. Hab ja genügend RAM und CPU, um sowas laufen zu lassen. Genau. Das Ganze, also das war das Board. Ich habe das Ganze dann in ein Chassis gesteckt. Das Chassis, also das Board, muss ich sagen, super cool. Kann ich nur empfehlen. Ist vom, weiß gar nicht, was es kostet, aber ist relativ okay preislich. Weiß nicht, Freddy, wenn du gerade eine Hand frei hast, dann kannst du ja mal nachschauen, was dieses Board kostet. Wenn man es irgendwo auf Amazon holt oder so. Ich habe dann auch noch das Ganze in ein von Supermicro hergestellten Tower gesteckt. Das Supermicro, ganz scheiß Name irgendwie, Super Chassis 72-1TQ-250B. Der ist ganz nett, ist so ein Mini-Tower. Bedeutet, der ist irgendwie so 9, 10 Zoll hoch, also 30 Zentimeter oder sowas in der Art, und hat Einschiebe für 4 3,5 Zoll Platten, Hotswap, also die kannst du im laufenden Betrieb rein und raus machen, alles ohne Schraubenzieher und Zeug, und hat Platz für 2 interne 2,5 Zoll SATA Platten, hat auch Platz für einen Expansion Slot, das habe ich jetzt zum Beispiel benutzt, um da so eine RAID-Karte reinzumachen. Ich habe da ein bisschen mit FreeBSD in der VM und dieser VM dann die RAID-Karte durchleiten, um da ZFS zu machen. Da ein bisschen mitgespielt. Eigentlich brauche ich die RAID-Karte jetzt nicht mehr, aber naja, was soll's. Ja. Ist schon drin. Kann man mal machen. Der Tower ist ganz nett, aber nichts Besonderes, würde ich sagen.
In Sachen Preis habe ich gerade mal nachgeguckt. Ich glaube, das ist jetzt momentan deutlich mehr, als ich in Erinnerung hatte. Also die Preise gehen gerade so von zwischen $400 bis $1200 auf Amazon. Da gibt es irgendwie unterschiedliche Ausführungen. Kann es sein, dass es einfach nicht mehr so richtig verkauft wird, weil das mittlerweile schon ein paar Monate
alt ist? Es gibt auch unterschiedliche Ausführungen mit größeren Chips. Also ich habe jetzt diesen 4-Core 8-Thread, der geht bis zu 6-Core 12-Thread ist es dann, glaube ich. Aber ja, nee, ich glaube $450 sehe ich gerade so. Das ist, glaube ich, das, was ich so grob gezahlt habe. Und es ist nicht mal mehr so schlimm, weil die CPU ist mit drauf. Du hast dieses ganze IPMI-Geraffel. Also das Einzige, was du halt noch brauchst, ist da RAM mit draufstecken. Grafikkarte ist eine drauf. Also keine, die du wirklich benutzen willst. Aber so Textausgabe kann er schon machen.
Naja, wenn er nicht mehr bootet, kannst du einen Monitor anschließen. Was anderes macht richtig. Das Ding ja auch nicht.
Eben, genau. Also das ist auch so eine, keine Ahnung, 4 Megabyte RAM, die Grafikkarte oder so. Genau, und $450 ist jetzt schon eine ganze Menge Geld, aber dafür, dass da schon ein recht dicker Xeon-Prozessor mit drauf ist und dieses ganze andere Geraffel mit 6 SATA-Ports und Expansion und Multi-Gigabit-Nics, also du kriegst schon einiges für dein Geld, das ist ganz okay, fand ich zumindest, keine Ahnung, ist halt auch ein Hobby. Genau, das habe ich dann in dieses Gehäuse eingebaut, da gab es auch so einen, ich glaube, haben wir das verlinkt? Surf the Home, ja, noch nicht. Da gab's quasi so einen ultraleises Heimnass-Bauanleitung, die auch gerade diese Komponenten sich rausgesucht hat. Also lustigerweise bin ich zuerst auf die Komponenten gestoßen und dann beim Reviews-Lesen auf diese Anleitung gekommen, wo sie dann sagen, ja, hier sind noch 2 Lüfter, die man dann dieses Ding bauen kann, und dem bin ich eigentlich gefolgt. Was vielleicht interessanter ist, sind die Festplatten. Also das ist schon ganz cool. Aber was ich an Platten genommen habe, ich habe auf Reddit gibt's irgendwie /data-hoarder und /homelab, glaube ich.
Natürlich gibt es das.
Natürlich gibt's. Das sind 2 ganz coole Communities, die so ein bisschen über dieses Homelabbing reden. Also wenn man so wesentlich zu kraftvolle Rechner bei sich zu Hause, keine Ahnung, idlen lässt und den ganzen Tag nichts machen. Da gibt's eine Enthusiastengemeinde dafür. Die haben ein bisschen über Shucking geredet. Shucking ist, ich glaube, das ist, wenn du einen Maiskolben schälst eigentlich, glaube ich, bin ich sicher. Aber in dem Fall ist es, wenn du Festplatten kaufst im externen USB-Gehäuse, und im Normalfall ist da einfach so ein billiger SATA nach USB-Adapter drin und die Festplatte hängt da halt dran. Bedeutet, du kannst dann diese Dinger im externen Gehäuse kaufen, das externe Gehäuse einfach aufbrechen und die Festplatte rausnehmen.
Oder einfach aufschrauben im Zweifelsfall.
Oder aufschrauben, wenn oft sind sie verklebt und Zeug. Also es ist recht schwer, die komplett rauszubekommen, also ohne Sachen kaputt zu machen. Aber lustigerweise sind die wesentlich billiger teilweise. Also teilweise kriegst du halt diese externe, ich habe jetzt 2,5 Zoll Platten genommen, was man dazu sagen muss. Und da kriegst du diese 4 Terabyte, 2,5 Zoll Platten kriegst du für $100 hier. Wenn du die intern kaufen willst, also so OEM-Platte einfach ohne Gehäuse, zahlst du im Normalfall $150 oder so. Ganz abstrus. Wahrscheinlich gehen die halt auch davon aus, dass jemand, wenn man die im externen Gehäuse kauft, dann kommen die wahrscheinlich recht wenig zurück innerhalb der Garantiezeit, weil du die natürlich nicht den gesamten Tag 24 Stunden laufen lässt. Und die haben natürlich auch eine wesentlich bessere Kühlung in diesem externen Gehäuse. Bedeutet, die sind dann etwas billiger im Normalfall.
Wie sind das mittlerweile in Sachen so Geschwindigkeit? Also ich erinnere mich noch vor ein paar Jahren, als man da noch mit Laptop-Platten rumhantiert hat, war das dann schon so, dass die so schon signifikant langsamer waren als jetzt die 3,5 Zoll Äquivalente.
Das ist durchaus immer noch so. Und es wurde ein bisschen besser, weil je größer die Spindeln, desto mehr hast du halt, selbst bei diesen lahmen Umdrehungen, kriegst du da mal ab. Aber das Problem ist, jetzt gibt's dann auch SMR-Platten. SMR ist irgendwie was, Single Magnetic, keine Ahnung, für was es genau steht. Shingled Magnetic Recording. Das ist so eine Technologie, die sie verwendet haben, um die Kapazität von diesen dicht getränkten Platten noch ein bisschen zu erhöhen. Aber ich gehe jetzt nicht drauf auf die Details ein. Das Problem ist, dass die recht schnell starten, aber dann bei größeren Transfers auch recht langsam werden. Also die haben jetzt zwar mehr Kapazität, du kriegst 4 Terabyte in so eine kleine Platte rein, ist ja cool, aber sie sind sehr langsam. Also muss sagen, ich teilweise, große Platten, 3,5 Zoll Platten, da kriegst du ja, keine Ahnung, 150 Megabyte pro Sekunde Streaming Reads problemlos hin. Mit den Platten, ja, kriegst du vielleicht 100 hin, aber dann fallen die auch teilweise auf 40 oder so, also ganz schön fies, die Geschichte. Und mir war es das aber wert, gerade weil ich es halt im Schrank laufen habe. Und diese Platten, wenn du so eine große Platte laufen lässt, selbst im Idlen kann die teilweise 3-4 Watt brauchen. Und wenn die richtig läuft, braucht die halt 8, 9, 10 Watt oder so. Also legt mich nicht auf die Nummern fest, aber so eine 2,5 Zoll Platte braucht halt irgendwie ein Fünftel oder ein Viertel davon. Also meine 4 2,5 Zoll Platten, die ich da drin habe, 4x4 Terabyte, 16 Terabyte, braucht grob so viel Strom wie eine normale 4 Terabyte, 3,5 Zoll Platte. Und gerade wenn du sie nur, wie ich, für so Backups von irgendwie meinen Laptops und Medienlagerung, also im Normalfall macht die Platte ja nichts, dann ist das eine ganz gute Sache, weil dann sind die Platten, schlucken keinen Strom, bleiben schön kalt und die Daten sind ja immer noch drauf. Was ich deswegen gemacht habe, weil ich, wenn ich dann doch mal dieses Zeug hin und her kopiere, hätte ich gerne, dass das dann ein bisschen schneller ist, habe ich mir noch so ein paar gebrauchte Enterprise SSDs gekauft. Also die Enterprise ist halt, kannst du irgendwie 9 Petabyte draufschreiben, bevor sie kaputt gehen, und sind auch im Normalfall ein bisschen schneller. Da haben wir auch einen Link nachher, ganz cooler Artikel, dass du die Dinger kannst du gebraucht kaufen, und teilweise haben sie irgendwie 2 Terabyte, wurde da drauf geschrieben, also grob fast gar nichts. Und die hingen halt in irgendeinem Server rum für zwei Jahre und haben nie irgendwas gemacht. Und die habe ich als Cache. Und je nachdem, welches Dateisystem und Zeug ich dann gebraucht hatte, habe ich die quasi benutzt, um diese 2,5 Zoll Platten schneller zu machen. Und weiß nicht, da können wir vielleicht,
ja, genau,
vielleicht noch ein bisschen dann drüber
reden. Wie hast du denn deine Platten schneller gemacht? Das ist jetzt so vielleicht so die interessante Überleitung zu dem Thema.
Mhm. Genau.
Weil so hardwaremäßig, ja, ich glaube, sind wir so weit durch, oder? Ich meine, letzten Endes, okay, du hast ein Board, das mittlerweile schon irgendwie Grafikkarte und Prozessor mit draufgelötet, du hast Arbeitsspeicher und dann brauchst du noch ein bisschen was, um Daten drauf zu speichern. Im genau. Zweifelsfall könntest du das dann, keine Ahnung, in eine Pizzabox oder in einen Amazon-Karton reinkleben, wenn du lustig bist, und tja.
Genau. Aber dann wäre das immer noch langsam und stellt sich raus, Starkstrom macht die Platten nicht schneller, deswegen gar nicht erst versuchen.
Ja.
Aber was ja im Normalfall langsam an den Platten ist, also gerade mit so Mediendateien, wenn du irgendwie, oder Linux-ISO-Dateien, die lädst du runter, und das Runterladen, da kriegen die halt mal, je nachdem, was dein Internetanbieter macht. Also bei mir kann das gern sein, dass die mal mit 200, 250 Megabit da runterkommen. Das kann auch sein, dass ich die irgendwie von, keine Ahnung, meinem Laptop rüberziehe, übers LAN kurz rüber, ein Backup machen zum Beispiel. Und das ist so eines der Dinge, da willst du das nicht langsam haben. Bedeutet, dieses Schreiben, dieses streamende Schreiben, oft synchrone Writes, wo du dann irgendwie einen F-Sync dazwischen machst jeweils noch. Also viele Netzwerk-Dateisysteme machen sowas gerne. Das hättest du dann gerne nicht auf diesen Platten, weil die sehr langsam sind, sondern du hättest es gerne irgendwie auf diese SSDs. Und was das Lesen angeht, es gibt recht oft so Sachen, wenn du, keine Ahnung, sagen wir mal, du hast natürlich iTunes und du hast dann ein Abo für irgendwelche TV-Serien, und diese TV-Serien kommen dann halt, werden da runtergeladen, recht große Mediendateien, und du liest die, oder du schreibst die, und wahrscheinlich keinen Tag später liest du die Dinger wieder komplett gestreamt an. Und Streaming-Reads sind gar nicht so schlimm von diesen Platten, also mehr brauchst du ja nicht als irgendwie 1-2 MB pro Sekunde, aber ich hätte es trotzdem gerne ein bisschen schneller, dass der sich nicht totliest. Gerade wenn der re-encoden muss, also wenn Plex irgendwas machen muss, dann liest der vielleicht nicht nur 1-2 MB pro Sekunde, sondern will auch vielleicht ein bisschen mehr haben, um einen Buffer zu füllen oder so. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die erste, die ich versucht habe, war Unraid. Oder nee, ich habe gelogen. Die erste war SnapRaid. SnapRaid ist ganz cool. Also einerseits willst du ja, dass du diese 4 Platten, dass du nicht 4 einzelne Platten hast, die du irgendwie, wo du dann aufpassen musst, dass du deine, keine Ahnung, TV-Serien so halb auf die eine, halb auf die andere kopierst oder so. Das will ja keiner. Bitte, du willst deine Platten irgendwie als ein einen Ordner quasi sichtbar haben, wo du doppelklickst und dann sagt der ja, du hast jetzt nicht 4 Terabyte, sondern hast vielleicht 8 oder so, wenn du so quasi Redundanz noch mit drin hast oder vielleicht ein bisschen mehr, 10, 12, je nachdem, wie du das aufsetzt. Und da gibt's ein Tool, das heißt MergerFS. MergerFS macht im Grunde nichts anderes als existierende Partitionen oder Platten zu nehmen und die, also mit Dateisystem schon drauf, also da irgendwie XFS viermal formatiert und dann nimmt er die zusammen und schreibt dann einen Mountpunkt, der so aussieht, als wäre das ein 16 Terabyte Drive. Was ganz cool ist, weil dann kannst du die zusammennehmen und dann hast du aber keine Datensicherheit, ne? Mhm.
Noch kurze Frage, ja. Ist das dann irgendwie ein Kernel-Modul, was das macht, im Linux-Kernel? Ist das irgendwas, was im Userland passiert?
Ist ein Fuse-basiertes Modul, also okay. Ein System in User Space, ja. Aber der Overhead ist gar nicht so schlimm, weil das bisschen Overhead, was Fuse hat, so schnell kannst du auf die Festplatten dahinter gar nicht schreiben. Also CPU ist da nicht so das Problem, was ganz cool ist von der Performance her. Aber ist im User Space über Fuse angebunden.
Okay.
Das Problem ist natürlich, da hast du dann wieder keine Redundanz. Bedeutet, wenn eine von diesen Platten weg ist, der Vorteil ist, du kannst alle anderen Platten noch lesen. Bedeutet, du hast dann auf einmal weniger Dateien, aber die Dateien, die noch da sind, kannst du lesen. Was hier bei vielen Raids auch teilweise nicht so der Fall ist. Dann irgendwie hast du halt, ja, musst du wieder resilvern, bis du dann wieder ein Zeug kriegst oder so. Also sind dann nicht nur ein paar Dateien weg, sondern je nachdem, wie es läuft, vielleicht auch ein bisschen mehr.
Kann man das auch nachträglich über Platten ziehen? Dass man sagt, ja, ich habe jetzt schon ein paar Platten, das Zeug drauf. Und
genau.
Dann,
ja. Und MergeFS macht das total, kein Problem, fasst die zusammen. Es gibt dann irgendwie noch so verschiedene Strategien. Was soll er denn machen, wenn du irgendwie dieselbe Datei auf 2 Festplatten hast, aber die sind andere Contents? Kannst du dann sagen, hier, die Platte hat Priorität, lass die andere einfach in Ruhe, so Zeug, oder schreib zuerst auf diese Platte. Das ist halt auch das Coole, dass du MergeFS sagen kannst, ja, mach erstmal die erste Platte voll und wenn die erste Platte voll ist, fang die zweite an. Bedeutet, du kannst in so einem Zusammenhang von 4 Platten, kannst du quasi eine nur laufen lassen, die nimmt alle, also die wird quasi richtig ausgebrannt, aber alle anderen kannst du quasi schlafen legen. Die musst du nicht mehr großartig laufen lassen. Was ganz interessant ist. Und du kannst halt im Hintergrund auch sagen, okay, ich weiß, dass meine Time Machine Backups, die hätte ich gerne auf einer separaten Platte. Die kannst du dann auch einfach mit irgendwie MV kurz auf die andere Platte schieben und dann liegen die da alle. Und dann weißt du, okay, die Platte wird jetzt auch dafür benutzt. Also kannst du ein paar ganz coole Sachen machen. Redundanz?
Nach Redundanz fragen.
Genau. Redundanz macht MergeFS gar nicht. Wie gesagt, das Merge nur. Aber da gibt es SnapRate. SnapRate ist quasi so ein bisschen wie asynchrones Raid. Bedeutet, du lässt es halt einmal pro Nacht laufen oder einmal pro Stunde oder wie auch oft immer du willst. Und der rechnet dir die Parodies aus. Also so wie du bei dem Raid, keine Ahnung, Raid 10 oder sonst irgendwie auch diese quasi einen XOR über alle Platten. Und dann, wenn eine weggeht, kannst du es wieder rekonstruieren aus den anderen so Geschichten. Macht er dir auch und speichert es in der Datei. Bedeutet, du kannst dann quasi eine Platte sagen, das ist meine Parody-Platte, da mache ich die ganzen XORs, schreibe ich da drauf. Und wenn mir dann die Platte abraucht, ist es ja egal, dann kann ich die Parody einfach neu berechnen. Wenn eine der anderen Platten abraucht, dann kannst du sagen, hier ist SnapRate, hier ist die Parody, hier sind die anderen 3 Platten, rekonstruiere doch mal, was auf dieser Platte war. Eigentlich ganz cool für so Mediendateien, weil ganz ehrlich, ob die jetzt irgendwie die Linux-ISO der letzten 24 Stunden, ob die weg sind, das ist eigentlich recht egal. Aber so über Nacht kann der quasi dann sagen, okay, jetzt hast du Redundanz auf all dein Zeug, bis auf das Allerneueste, da musst du halt mit leben. Ist ganz cool. Ich habe es am Anfang genutzt, aber irgendwann hatte ich auch so, ja, ich müsste halt dieses SnapRate so triggern, dass ich recht sicher bin, dass wenn mir eine Platte abraucht, dass ich das auch bemerke, was nicht unbedingt der Fall ist. Vielleicht ist es irgendwie, keine Ahnung, Wochenende, ich schaue abends Netflix, ich stream gar nichts von diesem Ding und seit 2 Tagen ist da alles kaputt und ich habe nichts mitbekommen. Bedeutet, du musst dir halt deine ganzen Skripte selber aufsetzen, du musst deine Mail-Benachrichtigungen und Zeug alles selber machen Und sobald eine Platte weg ist, ist dein RAID halt komplett degradiert. Also der kann das nicht transparent irgendwie auffangen und weiter surfen, sondern du musst dann halt deinen eigenen Bash-Krepel machen, um das da wieder zu restaurieren.
Ja, und, ansonsten, die nächste Frage von mir wäre jetzt, okay, wie würde das denn aussehen, wenn du da jetzt quasi Sachen wiederherstellen willst? Gibt's dann da irgendwelche Command-Line-Tools, denen du sagst, hey, die Platten liegen da und da, mach mal dein Ding? Oder?
Genau, also das ist dieses Snap-Raid, das kannst du entweder im Update-Modus betreiben, wo dann einfach die Paritäten neu berechnet, oder du kannst dann halt hier Snap-Raid Recover, irgendwie, hier ist deine Paritäten, hier ist Partition 1, 2 und bitte recover die fehlende Dateien auf meine neue Platte Nummer 3. Oder ich glaube, du kannst es auch auf bestehende Platten recovern, weil das ja alles quasi nur in Anführungszeichen Dateisystem, also das ist ja, da ist keine große Magie dahinter, das sind alles nur Dateien, also du kannst es auch auf eine externe USB-Platte recovern, wenn du willst. Was ganz cool ist, im Gegensatz zu so einen RAID-Resilvern, wo du halt, ja, du musst es halt auch dann in diesem Verband mitlaufen lassen und das ist alles irgendwie ein bisschen Hokuspokus. Und dieses Snap-Raid ist halt echt basiert auf Dateien. Bedeutet, du kannst Dateien, wo auch immer du Dateien draufschreiben willst, wenn du lustig bist, kannst du das auch auf einen irgendwie remote gemounteten FTP oder so recovern. Das geht alles. Ist also schon ganz cool. Und musste halt aber auch manuell dann triggern. Also von alleine geht da leider nichts. Und du kannst dann immer so Skripte copy und pasten, die andere Leute gesagt haben, ja, das funktioniert so gut. Aber das Problem ist halt auch, keiner testet das Zeug, glaube ich. Weil wie oft geht schon eine Festplatte kaputt? Und ja, die Skripte sind dann halt so, rein theoretisch gehen die und eventuell hat mal einer eine Festplatte irgendwie aus dem Verband genommen und es einmal probiert, aber gut getestet ist dann nicht sonderlich viel. Das war dann so, ja, das geht schon, aber irgendwie wollte ich es dann auch nicht. Ich hatte Angst, dass mir eine Platte abraucht. Ich bemerke es nicht oder Dateisystem korrumpiert und der schreibt dann seine Checksummen neu und dann sagt, scheiße, jetzt sind die Checksummen wieder kaputt und musste da nicht sein. Das war so Nummer 1. Klingt ja eigentlich ganz cool so, ne?
Ja, so mehr oder weniger. Also ich meine, ich glaube, das größte Problem ist halt diese ganze, wie soll man sagen, Recovery-Geschichte. Weil, also ich meine, was bringt dir halt dein tolles Snap-Raid, wenn du halt nicht sicher davon ausgehen kannst, dass wenn was kaputt geht, dass deine Dateien dann nicht irgendwie flöten gehen dabei. Also ich meine, Es ist ja theoretisch schon mal ganz nett, weil okay, der geht eine Platte flöten, dann sind halt die Daten weg, die auf einer Platte sind, aber sag mal so, der Rest deines Snap-Raid-Verbandes oder wie auch immer man das nennen will, der Rest ist halt dann noch da und du kannst mit den Dateien immer noch machen, was du willst. Das ist jetzt nicht so, wie wenn dir irgendwie, keine Ahnung, sag mal, du fährst ein RAID 0 über 3 Platten und dann raucht die eine Platte davon ab und dann sind quasi die Daten auf allen anderen Platten genauso wertlos, weil halt die Paritätsdaten der einen Platte fehlen. Also ich meine, es ist schon mal, sagen wir mal, nicht alles verloren, aber so richtig toll hört sich das jetzt halt auch nicht an. Gerade wenn man halt auch
überlegt, genau.
So das soll ja dann auch, also zumindest bei mir wäre das jetzt so, okay, ich möchte ein Archiv haben, wo ich dann Dinge, die ich vielleicht jetzt nicht tagtäglich auf meinem Laptop brauche, aber die ich vielleicht gerne sicher gespeichert haben möchte, die sollen dann da vielleicht drauf rumliegen. Und klar, da könnte man sagen, ja, dann sollte man halt vielleicht für solche Daten auch sowas wie Offsite-Backup und so weiter in Betracht ziehen. Da gibt's ja mittlerweile auch recht viele Dienstleister, wo man sowas irgendwie machen kann. Aber im Zweifelsfall ist dann halt der Restore mühsam und langsam, nervig. Diese Dienste kosten Geld und ja.
Langsam, wo wir gerade auch dabei sind, Snap-Raid. Ich habe ja gesagt, meine Platten sind alle scheiße. Bedeutet, Snap-Raid bietet dir auch im Gegensatz zu einem RAID, bei einem RAID 1 kannst du halt, wenn du langsame Platten hast und du willst eine Datei lesen, dann kann der die eine Hälfte der Datei von der einen Platte lesen und die andere Hälfte von der anderen und das kann der parallel machen. Bedeutet, du hast dann zumindest so ein bisschen Speed-up, was das Lesen geht und teilweise auch das Schreiben, wenn der die splittet oder ein RAID 10 dann halt, wo du halt quasi auch dieses Splitten und gleichzeitig lesen, gleichzeitig auf zwei Richtungen schreiben, beides machen kann. das bietet Snapraid halt nicht wirklich. Du kannst sagen, okay, eine der Platten ist jetzt meine SSD und du kannst halt auch unterschiedlich große Platten haben. Also du kannst eine kleine SSD reinmachen und sagen, hier, tu doch mal bitte bevorzugt Dateien auf diese Platte. Und dann hast du irgendwie, also meine SSD ist 960 GB, also fast ein Terabyte, was schon mal ganz gute Hausnummer ist. Du kannst dann sagen, okay, ich habe nachts einen Cronjob, also bitte schreib immer alles zuerst auf die Platte. Und ich habe nachts einen Cronjob, der das dann auf die anderen Platten schreibt. Du kannst einen Tag über irgendwie so ein halbes Terabyte irgendwie auf die Platte schreiben. Wird super schnell sein, weil es direkt auf die SSD geht. Und dann schiebst du das nachts über auf den Long-Term Storage. Also das geht schon, aber du hast keinerlei Lese-Caching. Also, weil sobald es mal auf dem Long-Term Storage ist, ist ja doof. Gut, jetzt ist es halt da drüben und du musst es halt von dieser lahmen Platte ziehen. Und du ziehst es auch nur von einer dieser lahmen Platten. Mhm. Also das war auch nicht so optimal.
Ja, hört sich auch so ein bisschen frickelig an, was die Konfiguration angeht. Weil ich glaube, du musst dann schon ungefähr recht genau wissen, was du mit deinen Daten denn machen willst, wie du darauf zugreifen willst und so weiter, damit du irgendwie das ganze Ding konfigurieren kannst. Weil so wie sich das für mich anhört, ist das jetzt so eine Lösung, die schon auf bestimmte, wie soll man sagen, bestimmte Use Cases hinkonfiguriert werden kann, dass es da gut funktioniert. Wenn du dann aber irgendwie plötzlich auf die Idee kommst, ey, ich muss jetzt noch irgendwas ganz anderes machen, keine Ahnung, sagen wir mal, du kommst jetzt zum Beispiel auf die Idee, okay, du müsstest jetzt Video-Editing machen und du hast jetzt ein größeres Projekt und das passt nicht mehr auf deinen Laptop und du willst dann vielleicht das Zeug über Netzwerk-Storage quasi editieren, wird es plötzlich dann ein bisschen problematisch, weil das für diesen Use Case nicht mehr konfiguriert ist. Es sei denn,
was ganz cool ist, du kannst mehrere Mounts machen. Okay. Du kannst einen sagen, das ist mein Incoming Mount, der schreibt immer zuerst auf die SSD und dann geht es über Nacht irgendwie weg. Und es gibt den, den anderen Mount, wo du sagst, okay, hier splittet er das direkt auf mein Backend-Zeug, das kann lahm sein, das irgendwie, also du kannst halt verschiedene Strategien auch einfach zwei, dreimal dieses Ding mounten und das dann zwei, drei Folders, da ist überall dasselbe drin, aber je nachdem, wie du draufschreibst, verteilt er das halt anders. Also das ist schon ganz cool eigentlich, aber muss auch nicht sein. Also ich finde, es gibt andere Lösungen, die vielleicht ein bisschen besser laufen. Vielleicht zu den anderen Lösungen, weil ich glaube, also das haben wir jetzt ganz gut erklärt so.
Ich habe doch keine Ahnung.
Ja, aber du hast mir ja zugestimmt und das zählt ja auch.
Auf jeden Fall.
Richtig.
Also hört sich alles sehr vernünftig an, was du da erzählst.
Richtig, dann wenn du nicht merkst, wie gelogen alles ist, dann ist das wunderbar. Das nächste, was ich versucht habe, war Ceph, keine Ahnung. CEPH, prinzipiell ist es so ein verteiltes Dateisystem, das du über Server hinweg machen kannst. Aber du kannst natürlich auch mit ein bisschen Konfiguration das Ganze auf einem Server aufsetzen. Und Ceph bietet nativ die Möglichkeit an, SSD-Platten als Caches einzubauen, deine Metadaten auf der SSD zu haben und deine echten Daten auf der anderen. Es bietet die Möglichkeit an, dass du da Platten oder Volumes, wie auch immer, im laufenden Betrieb dazu nimmst und wegnimmst. Also das bietet er theoretisch alles an. Und es ist Overhead, klar, weil das ja eigentlich ein Netzwerkdateisystem ist, bedeutet das wahrscheinlich auch ein bisschen komisches Locking dabei und theoretisch ist es vielleicht ein bisschen langsamer. Der Vorteil wäre halt, es wäre super flexibel. Du kannst da unterschiedliche Platten, also wenn du eine von deinen 4 Terabyte Platten auf 8 Terabyte upgraden willst, macht er das problemlos und verteilt es dann irgendwie anders und kriegt das irgendwie hin. Aber muss ich sagen, ganz ehrlich, ich war zu doof. Ich habe es nicht hinbekommen, dieses Ding zu konfigurieren. Die sind irgendwie vor, keine Ahnung, einem Jahr oder einem halben Jahr auf einen LevelDB oder RocksDB basiertes Backend, glaube ich, gegangen. Und dieses neue Backend kann fast alle Features, aber nicht alle Features, ist aber wesentlich schneller und Dokumentation ist nicht so grandios. Also gerade wenn so ein Single-Node-Setup, das macht halt keiner im Normalfall. Und das ist auch nicht so. Also kommerzielle Backing dahinter testet diese Single-Node-Setups nicht wirklich besonders gut. Ich habe es ein bisschen versucht und habe dann aber irgendwann aufgegeben. War mir zu doof, das einzurichten. Aber theoretisch gäbe es da eine Möglichkeit, dieses Ceph für einzusetzen. Ich glaube, Ingo betreibt es, glaube ich, sogar irgendwo, ne?
Also ich glaube, Ingo betreibt es irgendwo, vielleicht an der HDM, vielleicht auf irgendwelchen Servern. Also ich habe mitbekommen, dass er damit was gemacht hat. Ich erinnere mich leider nicht mehr dran, was er denn tatsächlich damit gemacht hat. Aber ich glaube, genau. Er hat sich damit auseinandergesetzt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das eher so auf einer theoretischen Ebene oder tatsächlich in täglicher Anwendung war. Sollte Ingo diese Sendung hören, kann er ja mal dazu kommentieren oder so.
Ja, genau. Auf jeden Fall das, also gerade so die Single-Note-Setups, die Dokumentation ist mäßig und kriegst du irgendwelche abstrusen Error-Meldungen und wie du das dann zusammenfrickeln musst. Und ich glaube, ich habe 4 Stunden damit verbracht und habe irgendwie gedacht, nee,
ja, dann ist auch
muss gut, jetzt nicht irgendwann sein. Und weil ich habe mir auch nicht zugetraut, wenn es dann irgendwie, sollte das mal kaputt gehen, ich muss das recovern, nee, das geht nur nach hinten los, war mir zu unsicher. Und alles bisher hatte ich auf einem Standard Ubuntu, ich habe mal Arch irgendwie versucht, aber es wird mir auch zu doof. Hab auch irgendwie keine Geduld mehr für sowas. Hab's einfach auf dem Ubuntu und mal auf dem CentOS probiert, das ganze Zeug. Wollte nicht so. Ja. Als nächstes habe ich dann Unraid probiert. Unraid ist auch so, auch so eine Hassliebe. Unraid ist ein kommerzielles NAS-Betriebssystem. Oder, ja, NAS ist eigentlich doch, kann eine man schon sagen.
NAS-Distribution, sowas in der Richtung?
Ja, quasi. Lime Technology heißen die, LimeTech. Und die bauen Unraid und ich glaube, die verkaufen auch so irgendwie, weiß gar nicht, ob sie Appliances verkaufen oder so. Aber Unraid ist eigentlich eine ganz coole Sache. Das ist, ich glaube, es baut auf Slackware auf, was schon mal...
Geil.
What the fuck? Ja, ne? Geil.
War meine erste Linux-Distribution, die ich tatsächlich benutzt habe. Ja, ich habe mal aus Versehen mit CD installiert, weil ich gedacht habe, ach, brauchen wir doch nicht.
C brauche ich gerade nicht.
Nee, ja. Und das hat...
Nee, und ich glaube...
Ja, egal.
2005 war das auch noch völlig okay, Slackware zu benutzen oder wann auch immer. Aber Unraid hat ein nettes Web-UI und Unraid hat so eine eigene Pseudo-Raid-Lösung, wo auch unterschiedliche Platten kombiniert werden können. Benutzt, glaube ich, XFS als Backing-Storage irgendwie im Hintergrund. Aber frickel die Platten irgendwie zusammen. Also so ein bisschen wie MergeFS, nur mehr automatisiert und mit einer schicken Web-UI. Die bieten dir, muss ich sagen, war eigentlich eine ganz geile Sache. Sie bieten dir an, Docker-Container laufen zu lassen. Übers Web-UI sagst du einfach, hier diesen Container, bitte mal starten mit folgenden Parametern. Und gerade wenn du so linuxserver.io hat ein paar ganz ziemlich geile Container, da musst du auch nicht mehr großartig viel einrichten. Also gerade Plex oder so sagst du halt, den Container, bitte diese 2 Folders mounten als /media und /incoming oder so. Und dann läuft es eigentlich alles. Und das war ganz nett. Sie bieten dir auch so ein bisschen VirtualBox an. Also wenn du irgendwie ein Windows noch drauf laufen lassen willst und kannst die GPU durchreichen und Zeug. Ist alles ganz nett. Und bieten dir auch so eine Parity-Disk an. Haben einen SSD-Cache, theoretisch. Wobei, muss ich mit großem Sternchen dran. Und ist eigentlich ganz okay. Nachteil ist, du hast also aufs darunterliegende System, ja, willst du nicht wirklich anfassen. Ist halt auch so ein Slackware, kriegst du keine Software für. Und das ist auch so... Also es fühlt sich so ein bisschen wie mit heißer Nadel gestrickt an. Vom Preis her war es 30 Tage gratis und dann $60 für die Version mit bis zu 6 Devices anschließen. Für 12 Devices zahlst du $90, für unbegrenzte Devices 130.
Also Devices sind in dem Fall Festplatten oder Storage
Devices? Ja, es sind Festplatten, die Root-Platte, also du musst es auf einen USB-Stick installieren. Die zählt nicht. Ich fand
Könntest du es auf eine richtige Festplatte installieren und so tun, als wäre es ein USB-Stick?
Nee, ich glaube, der weigert sich da so ein bisschen. Und ganz ehrlich, USB-Stick war auch okay. Also der hat das Read-Only gemountet. Ja. Bedeutet, der fährt den USB-Stick hoch. Das System läuft komplett im RAM, was ganz nett ist. Und ja, lief ganz gut. Ist ein sehr dünnes System auch. Und deine Docker-Container und Zeug, die musst du halt auf einer Platte liegen haben, wenn möglich. USB-Platten, also bei mir war es halt doof, weil ich habe 4 Festplatten, 4 Devices. Dann habe ich 2 SSDs, das sind 6 Devices. Denkst du schon, okay, eigentlich ist das ganz cool. So 6, mehr brauche ich ja eigentlich nicht. Aber hin und wieder wollte er halt die USB-Platte, also die, da musste dann irgend so einen extra Plugin installieren, damit er die USB-Platte mountet, und manchmal geht es, aber wenn du mit der USB-Platte dann rebootest, dann sagt er, ach ja, hier ist ja 7 Festplatten, wir können dein RAID jetzt nicht initialisieren. Also, ach fuck, dann kannst du nicht rebooten, und das war ein bisschen nervig. Was recht cool war, war, dass er zum Beispiel diese Stromversorgung, die USB, komplett automatisch erkannt hat. Also der fährt halt hoch und sagt, ach ja, du verwendest im Grunde aktuell auch irgendwie 42 Watt. Und so, okay, cool. Und er bietet dir auch an, ja, wenn der Strom weggeht, dann kriegt er das über USB mit, und die springt also an die unabhängige Stromversorgung, die Batterie. Aber der sagt dann, ja, okay, per Default, wenn der Strom weggeht, dann laufe ich 5 Minuten weiter und dann schalte ich mich ab.
Weil, also, dass der quasi so ein bisschen so eine Grace-Time hat, wo er dann sagen kann, genau, ey, also vielleicht kommt
der Stromunterbrechung.
Genau.
Ja. Genau, und das war alles, also ganz ehrlich, lief eigentlich gut. Man musste nicht viel konfigurieren. Wo es ein bisschen scheiße war, ist die SSD-Caching. Also erstmal, sie bieten an für alle Platten XFS. ButterFS bieten sie leider nicht an. Also du hast keine Paritäten, wo du quasi Scrubbing machen kannst. Ich glaube, er bietet so ein pseudo-manuelles Scrubbing an. Das ist
was genau meinst du mit Scrubbing?
Checksummen über deine Daten.
Ah,
geht über alle also Daten drüber quasi, und schaut, ob dein
quasi Zeug verklebt ist. Integritätschecks deiner Dateien, dass da nicht irgendwie der Bitrot ansetzt.
Genau.
Okay.
Und ich glaube, das bietet er so pseudo an, aber ich würde dem nicht unbedingt trauen, weil es halt nicht wirklich im Dateisystem hundertprozentig mit drin ist. Also wahrscheinlich so wie SnapRaid auch, dass der halt irgendwie quasi einmal auf Verify durchlaufen lassen kannst und eventuell das manuell dann reparieren. Was aber richtig scheiße war, waren die SSD-Support. Wie gesagt, ich habe sehr, sehr schlechte Platten. Ich brauche das nicht, aber ich will das haben. Dieses Cache-Drive. Und der hat dieses Cache-Drive. Also Cache-Drive klingt halt für mich wie, das ist ein Zeug, da werden Sachen zwischengespeichert, die auch auf den normalen Platten sind, um Dinge schneller zu machen. Stellt sich heraus, das Cache-Drive ist kein Cache-Drive. Das Cache-Drive ist quasi so ein bisschen wie, wenn du das manuell mit SnapRaid selber baust oder mit MergeFS. Bedeutet, deine Daten kommen da alle zuerst hin und der hat einen Mover, der dann nachts anspringt und das Zeug auf die echten Platten schiebt. Bedeutet, du, wenn ein Cache-Drive kaputt geht, verlierst du halt einen Tag Daten. Das ist ja eigentlich ganz okay. Aber er bietet dir auch die Möglichkeit an, deine Docker-Container zum Beispiel aufs Cache-Drive zu machen. Stellt sich raus, der macht die aber nur aufs Cache-Drive. Bedeutet, wenn dein Cache-Drive kaputt geht, dann sind all deine Anwendungen weg mit all ihren Einstellungen. Und das ist ein bisschen scheiße eigentlich. Und ich habe mir auch direkt alle Anwendungen weggeschossen, weil ich halt gedacht habe, ach hier, ich habe jetzt eine neuere SSD mir gekauft, jetzt verwende ich die mal als Cache-Drive.
Ist doch nur ein Cache.
Ist ein Cache, ja. Ja. Nee, ist kein Cache. Da sind die Daten wirklich drauf. Und das war ein bisschen nervig. Und du kannst es dann irgendwie einstellen, dass er irgendwie theoretisch auch die Daten vom Cache wieder rüberspielt. Aber das war alles so ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt. Sie können ButterFS fürs Cache-Drive verwenden. Also du kannst dann auch irgendwie mit ButterFS RAID das Ganze machen, was eigentlich ganz angenehm ist. Aber war mir auch irgendwie, es war ein bisschen zu geschlossen. Also du konntest mit SSH drauf, aber du konntest da nicht viel anfangen, weil ungefähr kein Tool installiert war, das du brauchst. Die Lizenz habe ich mir sogar gekauft und habe das auch so 2 Monate laufen lassen. Das war ganz okay, aber ich hatte halt auch Angst mit diesem Custom-Raid-Ansatz, dass mir das Ding einfach verkrepelt und beim Restore kriege ich dann einen Segfault und dann war's das. Dann kann ich hoffen, dass der Typ irgendwie Support macht, aber naja, eher nicht. Ist halt auch nicht so richtig Open Source und denkst du so, ach. Naja, das war Unraid. Vorteil war halt echt, es lief alles eigentlich aus der Box raus, bootet vom USB-Stick, mountet das Ding auch read-only, dass der dann nicht mit Logdateien deinen USB-Stick kaputt macht. Und prinzipiell eine ganz nette Sache, wenn du keinen Stress haben willst und ein bisschen Docker-Container laufen lassen. Ich hatte immer das Gefühl, die Docker-Container waren komisch langsam, hab's nie bewiesen wirklich, aber naja. Das war Unraid. War schon recht okay. Als nächstes kam dann ButterFS. ButterFS, ich habe auf Arbeit beim großen Gesichtsbuch habe ich auch ein bisschen was mit ButterFS machen müssen. Hab gedacht, ja, hier, komm, verwend doch mal ein Wochenende, setz doch mal das Zeug auf ButterFS neu auf, dann lernst du auch mal, wie das geht. Und ButterFS, muss ich echt sagen, gerade was so Flexibilität angeht, super geil. Du kannst irgendwie die Platten, unterschiedlich große Platten, alle zusammenfrickeln, sagen, hier macht er mal ein RAID 1 draus. RAID 1 kann er auch mit mehr als zwei Platten machen, also der kann dann irgendwie die Kapazität weiter steigen lassen und der speichert dann halt immer einen Block immer auf zwei Platten. Und welche zwei Platten das sind, ist dann, macht der dann unter sich aus, aber du kannst dann dieses RAID nehmen und sagen, hier, ich würde gern vom RAID 1 wieder auf JBOD gehen. Und dann sagst du einfach, bitte schreib mir das mal um und dann macht er das und 20 Minuten später bist du auf JBOD. Dann kannst du sagen, ich würde jetzt gern von JBOD auf RAID 10 gehen und dann macht er das auch für dich. Und du kannst es halt live einfach komplett immer durchkrebeln.
Also noch
super geil.
Für die Erklärung, JBOD ist just a bunch of disks. Das ist mehr oder weniger so ein, ist das ein Modul im Linux-Kernel? Das ist eine irgendeine Funktionalität, die Linux anbietet, wo man einfach ein paar Platten zusammenfassen kann. Habe ich das
quasi nicht? Wie MergerFS, nur im Kernel.
Nur im Kernel, nur in quasi in schnell. Du kannst das Zeug einfach, der verteilt es dann irgendwie
auf irgendwelche Platten. Keinerlei Redundanz, aber vielleicht ein bisschen schneller mit Schreiben und so Zeug. Nee, nicht mal das, glaube ich. Ich glaube, der RAID 0 wird er, also wenn das Stripes wäre, schneller. Aber JBOD ist er einfach nur. Er macht halt die Platten voll. Ja. Aber du kannst halt mit ButterFS das alles live machen. Ein Problem war damals, RAID 5 und RAID 6 gab es so eine abstruse Race Condition, wo irgendwie, ja, wenn das kaputt geht und du dann dein RAID 6 irgendwie resilvers, also wenn du die neue Platte reinsteckst und sagst, bitte recover doch mal, und dann war irgendwo ein Fehler im ECC-RAM, dann könnte es sein, dass der dir irgendwie die Checksums kaputt macht und dann nur Ramsch auf die Platte schreibt. Ich glaube, das ist niemand wirklich jemals passiert. Das war nur so eine theoretische Sache. Seit Kernel 4.12 ist es, glaube ich, auch wieder okay. Also da hat Chris Mason einige Sachen, glaube ich, gecommitted, dass das wieder diese theoretische Lücke geschlossen wurde. Das war ein bisschen doof. Ich habe halt RAID 10 verwendet. Lief ganz gut.
Warum aber ausgerechnet RAID 10? Weil du die Redundanz wolltest, oder?
Genau, ich wollte Redundanz, aber ich wollte nicht so viel Speicherplatz draufgehen lassen wie bei einem RAID 1. Also RAID 10 ist ja auch so mit ein bisschen Parität, so zwischen 1 und 0 irgendwie.
Naja, RAID 10 ist ja eigentlich ein Hybrid zwischen RAID 1 und RAID 0. Also entweder du machst halt ein RAID 1 über zwei RAID 0s oder du machst einen RAID, andersrum, RAID, oder du machst einen RAID 0 über zwei RAID 1.
Richtig. Also er gibt dir Performance-Vorteile, aber du hast immer noch Redundanz von einer Platte.
Genau.
Also gerade bei so einem Vierplatten-Ding. Und das war eigentlich ja cool. Ich habe dann beides, dass es zumindest ein bisschen schneller ist. Das Problem war halt mit ButterFS, dieses Striping habe ich fast gebraucht, weil wie gesagt, meine Platten sind scheiße. Und ButterFS bietet dir nicht die Möglichkeit an, irgendwelche SSDs einzubinden. Geht einfach nicht. Also du kannst die SSD natürlich zum RAID einfach hinzufügen, aber der weiß nicht, dass der priorisiert draufschreiben soll oder irgendwas. Gibt's nicht. Du kannst irgendwie Flash Cache oder DM Cache oder irgendwie eines von diesen Pseudo Kernel Erweiterungsdingern benutzen, aber es ist nicht nativ im Dateisystem, es ist recht nervig zum Konfigurieren. Manche Sachen, ich glaube Flash Cache wurde mal von Facebook veröffentlicht, das wird auch nicht mehr wirklich maintained, was halt intern auch nicht wirklich genutzt wird. Das geht mit neueren Kernel Versionen nicht mehr und jedes Mal, wenn du den Kernel upgradest, musst du dann hoffen, dass der dann auch dein Modul noch bildet und das, also willst du nicht machen, ganz ehrlich. Und deswegen, ButterFS war super geil und würde ich auch verwenden, wenn ich nicht gefühlt diesen SSD-Cache verwenden wollte, dass ich mich besser fühle. Habe ich gedacht, ja, fuck, dann habe auch irgendwie ButterFS, ich habe es halt einfach auf Ubuntu laufen lassen, standardmäßig. Hat mir auch ein bisschen so die Web-Oberfläche gefehlt. Ich habe mit die Docker-Container mit Portainer irgendwie zum Management benutzt und mir mal Cockpit angeschaut, um so Systemmanagement zu machen. Also ich kann natürlich per SSH connecten, um zu schauen, wie viel, keine Ahnung, CPU in Anspruch genommen wird oder so. Aber teilweise würde ich es halt auch gerne mal vom iPhone aus machen können oder einfach vom Laptop im Browser. Deswegen so ein Web-UI ist schon eine ganz nette Sache. Und gerade auch Docker-Container, wenn du halt irgendwie, ich würde halt gerne meine Container hin und wieder auch mal updaten. Neue Version von Bla kam raus. Ich habe keinen Bock, das irgendwie manuell alle Container, die IDs zu finden oder die Namen und dann Bash-Script zu schreiben, das da drüber geht. Und,
ja, bevor jetzt irgendjemand in den Kommentaren kommt, uns ist völlig klar, dass man das alles skripten kann. Wir wollen das nur nicht tun.
Ja, klar. Nee, ich mache das ganzen Tag, mache ich nichts anderes, also scheiß Skripten.
Ja.
Aber ich denke, also gerade bei sowas, ja, da muss es irgendwie ein Produkt geben, das das macht. Und ja, ich gebe da auch gern $100 für aus, wenn mir da einer den die Arbeit abnimmt. Weil ich weiß, dass mein Bash-Script dann halt irgendwann mal irgendwas komisch überschreibt. Und dann ist halt, Software hat Bugs. Und je weniger ich davon schreiben muss, desto besser. Ja. Dann findet's vielleicht jemand anders, bevor ich es rausfinde. Genau, das war ButterFS. Ich würde es eigentlich echt immer noch gern verwenden, weil super flexibel, fand ich echt gut. Irgendwie Festplatten einzeln upgraden können, super geile Geschichte. Aber ich will einfach diese SSD-Platten haben. Wahrscheinlich hätte ich auch so die SSD separat mounten können und dann sagen, okay, das ist mein Incoming-Folder und theoretisch mit ein bisschen mehr RAM sollte ja auch Linux eigentlich ein bisschen einen Block-Cache haben, aber Block-Cache ist halt, es ist halt immer noch kein Datei-Cache, ja, also der weiß jetzt nicht unbedingt, dass du Blöcke 19, 20 und 21 anfragst, weil die alle zur selben Datei gehören. Der denkt sich halt, ja lustig, hier sind die Blöcke und der kann kein Prefetching ist nicht so einfach machbar, wenn es fragmentiert ist, das System, und das geht schon, aber es geht auch besser.
Also ich meine,
mit
ein bisschen mehr RAM, ja, könntest du dann auch einfach so Späße machen, wie du legst dann halt dir ein Dateisystem in RAM und dann mergst du das über Nacht, und wenn dann halt dein Rechner zwischendurch rebootet, hast du ein Problem, aber hey. Aber dann ist es schnell.
Das ist gerade, wenn du halt so auch eine interne, also was bei mir halt auch mal passiert, kriegst du irgendwie einen neuen Laptop und denkst dir, ja, ich mache jetzt nochmal irgendwie ein neues Time Machine Backup, und du willst halt dann irgendwie mal kurz 200, 300 Gigabyte auf die Platte schreiben. Das passt halt auch in kein TempFS mehr richtig. Ja. Oder, naja, ist alles so. Alles so mäßige Lösungen irgendwie.
Ja.
Also man könnte es alles irgendwie lösen, aber du musst halt so viel Custom-Zeug dafür machen, das irgendwie ein bisschen fragil ist und pfui. Deswegen würde ich jetzt sagen, komme ich jetzt mal zur letzten Lösung, so wie aktuell mein System läuft. Mein System läuft aktuell ZFS auf Linux. ZFS ist ziemlich doof, weil du nichts, wenn du das Ding einmal aufgesetzt hast, kannst du recht wenig ändern. Also du kannst nicht zwischen verschiedenen ZFS-Leveln ändern. Ich war doof genug, irgendwie einen Buchstaben zu vergessen oder eine Zahl zu vergessen beim ersten Mal. Und habe mir mein komplettes NAS aufgesetzt mit als JBOD statt als RAID-Z. Hab's nicht gemerkt, hab dann irgendwie 2 Wochen später mal nochmal die ZFS-Statistiken angeschaut und so, oh, doof. Und ich kann's halt von ButterFS, so denkst du so, ja klar, nee, kein Thema, stellst du dir halt um und liest dir nach, nee, ZFS gar nichts. Alle sagen so, ach, kopier's doch irgendwo einfach extern auf ein anderes NAS oder auf eine andere externe Platte und setz das alles neu auf und,
genau.
Und das war alles ein bisschen.
Kauf dir doch mal einen 20 Terabyte USB-Stick, wo du das drauf kopieren kannst.
Richtig. Und ich habe es dann irgendwie hingekriegt, indem du irgendwie zwangsweise mit irgendwie Gewalt, mit irgendwie DD einfach eine der Platten kaputtgeschossen. Dann den Z-Pool irgendwie hat er gemerkt, so, oh, die eine Platte, also du konntest die Platte nicht entfernen. Also irgendwie so Z-Pool Remove oder sowas, sagt er so, nee, geht nicht, weil doof. Und ich habe die dann einfach eine dieser Platten kaputtgeschossen, rausgenommen aus dem es war sogar etwas später noch, wo ich dann von RAID 1 auf RAID Z wollte oder so. Und dann hat er gesagt, okay, dein Pool ist nun degraded. Dann habe ich auf die Platte ein Dateisystem gemacht, alles vom degraded Pool rüberkopiert. Mit diesem, ja, hin und her. War sehr viel nervige Sachen, weil das nicht online ändern konnte. Bin jetzt aber eigentlich recht zufrieden, weil jetzt habe ich das Ganze auf einem RAID Z. Das ist so bisschen wie RAID 10 ähnlich.
Ist das nicht eher so Richtung RAID 5 oder sowas? Also schon so.
Ja, irgendwo da dazwischen, aber das RAID hat ja auch noch dieses Write-Hole, was dann RAID Z nicht hat. Also ist näher an RAID 5 dran als an RAID 10. Also ist so mit Parity mit Daten auf der Platte, und eine Platte kann ja so wegfallen quasi. Dann ging es zu RAID Z2, wo dann 2 wegfallen können. Also so habe ich es gerade laufen. Und das Gute an ZFS ist, dass es standardmäßig 2 SSD-Caches oder 2 Caches generell verwenden kann. Es kann einen L2-Arc, ein Level-2-Arc. Arc ist das Caching von ZFS. Also ZFS kann, nimmt auch gerne 16 Gigabyte RAM und benutzt es als Cache für deine Dateien. Aber er bietet auch die Möglichkeit an, das dann noch zu erweitern auf einen Layer-2-Cache. Bedeutet, wenn es gerade nicht im RAM ist, also weil dein Rechner irgendwie neu gestartet hast oder so, dann kannst du das immer noch auf zum Beispiel eine 1 Terabyte SSD haben. Und das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist ein ZIL, Z-I-L, oder ein Log-Device, wo du synchrone Writes draufschreiben kannst. Also asynchrone gehen normalerweise, weil er die halt im RAM halten kann, weil der keine Garantie dafür geben muss. Die streamt er einfach durch, aber synchrone Writes, was zum Beispiel NFS recht gerne macht, oder alles, was halt F-Sync aufruft, kann er dann zuerst auf die SSD flashen und dann von der SSD im Hintergrund quasi auf die Festplatten kopieren. Aber während er es auf die Festplatten kopiert, hat er schon lange diesen F-Sync mit OK beantwortet. Also das kann er beides machen. Und Gerüchten zufolge macht beides nicht so viel Sinn. Also gerade L2-Arc ist immer sehr umstritten. Aber gefühlt, gerade weil ich ziemlich scheiß Festplatten habe, bringt mir das schon ein bisschen was. Also wenn ich gerade meine Cache-Statistiken anschaue, das ist eigentlich ganz gut. Die Enterprise SSD, da kann man, die kann noch irgendwie petabyteweise Writes gebrauchen. Also das ist nicht so, dass ich da aufpassen müsste. Und meine Festplatten werden schön ruhig gehalten. Das ist dann eigentlich ganz okay. Also gerade habe ich es auf ZFS. Der Nachteil ist, ich habe jetzt eine Festplatte, war kaputt. Habe ich ZFS Scrub gemacht. ZFS sagt so, ah ja, ich hatte hier im Übrigen zwei Fehler, die in deinen Time Machine Backups hat sich rausgestellt. Also er zeigt auch die Datei an, weil es halt Dateisystem ist, ne? Und er hat dann gesagt, ja, und die sind alle aber auf dieser einen Festplatte. Und mal Smart Check laufen lassen und so, ja, stellt sich raus, die Festplatte ist so am Abkrepeln gewesen. Und jetzt habe ich eine von diesen 4 Terabyte Platten durch eine 5 Terabyte Platte ersetzt, die ich zum selben Preis bekommen hatte. Das bringt nur mit ZFS nichts. Also der kann immer noch 4 Terabyte benutzen, weil so habe ich den Pool halt aufgesetzt und das ist jetzt die Größe von diesem RAID-Set und Pech gehabt. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Mhm. Genau. Ja. Aber ansonsten ZFS ist eigentlich recht zufrieden. Also ja. Gerade das Scrubbing war ganz cool.
Ja, ich weiß nicht. Soll es dich noch interessieren, kann ich ja irgendwie erzählen, was ich die letzten, 10 Jahre so gemacht habe. Das ist kein heißer Scheiß, sondern das ist einfach so der abgehangene alte Scheiß.
Vielleicht als letztes noch, weil ich habe es gar nicht gesagt, sorry. Auch was ich das ZFS laufen lasse. Ja. Machen wir das noch kurz eine Minute oder zwei und dann ein bisschen Throwback Thursday. Ich lasse es gerade auf Proxmox laufen. Proxmox ist der schlimmste Name der Welt, will keiner gerne aussprechen, aber ist eigentlich eine ganz coole Open-Source-Virtualisierungslösung. Bedeutet, es ist ein Debian unten drunter und kann nativ ZFS, versteht der. Und du kannst so ein bisschen sowohl echte VMs als auch Docker-Container LXC-Container laufen lassen. Bedeutet, ich habe jetzt all meine VMs in LXC-Containern am Laufen. Von der Performance her ist es super. RAM-Verbrauch auch super. Ich kann die auch ein bisschen begrenzen. Kann also sagen, hier die Ubiquiti WLAN Controller Software, die kriegt nur einen Core. Weil ich sehe nicht ein, dass die jemals mehr als einen Core benutzen sollte, weil sie niemals irgendwas eigentlich machen sollte. Funktioniert echt gut. Web-Oberfläche kannst du irgendwie quasi in jede VM schön über so eine Pseudokonsole reinschauen. Er macht automatische Backups von deinen Containern, was auch schon eine ganz nette Sache ist. Er nativ ZFS bedeutet, er macht für jedes Container einfach ein neues Dateisystem. Ich kann dann Kompression anschalten zum Beispiel für diese Docker-Container, was ganz cool ist. Und da das ZFS immer noch diese Cache-Devices verwendet, bleiben die auch meist eben irgendwo entweder im RAM größtenteils die Daten oder halt auf einen von meinen SSD-Caches. Und so performancemäßig bin ich eigentlich jetzt echt zufrieden. Das funktioniert alles echt super. Ich kriege tolle Datendurchsatzraten und meine Cache-Statistiken sehen gut aus. Proxmox. Kostet theoretisch Geld, wenn du irgendwie die getesteten Pakete willst. Aber du kannst einfach aufs Community Repo gehen und dann kriegst du die etwas weniger getesteten direkt von Debian. Aber das Ist finde ich ganz okay. Hat einen neuen Kernel, 4.10 glaube ich, vielleicht 4.11. Ja, dufte, gefällt mir, kann man lassen. Einziger Nachteil, kein Docker, bedeutet, du kannst nicht Linux-Server-IO-Container verwenden, sondern ich nehme mal den CentOS-Container und sage dann yum-install und dann ist auch okay.
Okay. Ja, alles.
Ist auch von Vorteil teilweise, weil du gerade bei Plex, ich habe an meinem Plex so eine IPTV-Box-Dingens da, also so Ethernet auf der einen Seite, Antenne auf der anderen. Wenn du zum Beispiel die Commercials rausschneiden willst von Zeug, das du darüber aufnimmst, brauchst du halt extra Software in einem Docker-Container, extra Software installieren, ist immer ein bisschen nervig. Gerade in dem vorgefertigten. Und so kann ich jetzt einfach yum-install machen und ist die da drauf und es geht. Genau, das ist Proxmox. Und du so?
Alles für die Cache-Statistiken.
Richtig.
Ja, was habe ich denn damals benutzt? Es war so ziemlich Linux Software RAID, also hier so dieses Device Mapper basierte Software RAID 5. Einfach da ein paar Platten drüber. Am Anfang habe ich, glaube ich, mit 3 Platten angefangen und habe dann einfach danach wieder welche hinterhergeschoben. Darauf habe ich dann einen LVM, Logical Volume Manager, drüber gezogen. Und auf dem LVM habe ich dann, also quasi, ich habe quasi mit dem RAID ein großes Volume aus vielen Platten erstellt. Mit dem Logical Volume Manager habe ich dann da einzelne quasi Partitionen draufgezogen, so dass ich halt quasi so eine Geschichte hatte wie, okay, ich habe jetzt hier Time Machine Backups und die Time Machine Backups bekommen so und so viel Platz. Und wenn der Platz halt voll ist, dann ist dieses Volume voll, weil ansonsten hört Time Machine nicht auf, da drauf zu schreiben und fängt nicht an, alte Backups zu löschen. Habe ich quasi da auf die Art und Weise bestimmten Partitionen bestimmten Speicherplatz gegeben und für bestimmte Partitionen habe ich dann halt oben drüber nochmal ein DM-Crypt, quasi eine Krypto-Layer oben drauf gesetzt und darauf habe ich dann, glaube ich, teilweise XFS und teilweise ein X4 gefahren. Mhm. Das hat soweit auch ganz gut funktioniert. Es ist halt einfach nur super unflexibel. Also was man schon machen kann ist, also ich meine, was cool ist, du kannst einfach sagen, hey, ich habe jetzt eine neue Platte, die muss dann eben, wie du schon bei ZFS beschrieben hast, die muss dann halt, weil das jetzt so ein Standard-Rate ist, muss diese groß sein wie die anderen Platten in diesem Verbund auch. Beziehungsweise man kann halt den zusätzlichen Speicherplatz, wenn die Platte mehr hat, nicht wirklich nutzen. Weil das RAID davon ausgeht, dass alle deine Platten gleich groß sind. Was man natürlich machen
Willkommen
könnte.
Willkommen im Club.
Ja, genau. Was man halt natürlich machen könnte, um da einen Workaround rumzumachen, ist, ich hatte dann so Späße, wie dass ich dann halt irgendwie für zig Jahre 2 Terabyte Platten in meinem Verbund drin hatte. Und dann hätte ich so Sachen machen können, wie ja, ich kaufe mir jetzt eine 4 Terabyte Platte, teile die dann in 2 Partitionen auf und füge jede einzelne Partition als einzelne Platte zu meinem RAID hinzu, aber dann ist halt natürlich wieder das Problem, dann habe ich halt keine Redundanz, wenn das RAID abbraucht, weil ich habe halt immer nur Ausfallsicherheit für eine dieser Partitionen oder für eine dieser Platten.
Das ist fast so ähnlich. ZFS, immer wenn jemand sagt, das ist ja aber doof, dass man den nicht unterschiedlich verwenden kann oder nicht erweitern, also einfach so ein RAID. Da kommt auch immer die Antwort so, ach ja, man sollte ja auch kein RAID Z verwenden, man sollte ja mehrere VDEVs verwenden und die dann quasi, also manuell sich so ein RAID aufbauen, wo du dann sagst, ja, gemirrte VDEVs und dann alle VDEVs zu irgendwas, zu einem JBOD hinzufügen oder so. Also es ist eine ganz komische Kultur
das,
mit diesem
ZFS. Das hört sich sehr obskur an. Muss ich mal so.
Also, ja, das ist halt auch so, also genauso wie dieses L2 Arc und dieses Zill, das sind alles Dinge, die dieses Dateisystem nativ kann. Und die hat man auch guten Grund eingebaut. Und dann sagen die Leute immer so, ach nee, benutzt es doch auf jeden Fall nicht. Und Deduplication musst du auch immer ausschalten. Und ach ja, RAID Z, das ist auch so doof. Mach's doch lieber anders. Mhm. Und irgendwie.
Also Deduplication verstehe ich noch, weil Deduplication braucht jede Menge Arbeitsspeicher, weil du quasi von jeder Datei oder nee, von jedem Block in deinem Dateisystem musst du einen Hash in Memory halten können.
In Memory, genau. Ja, also hashen tut es ja sowieso, weil es die Checksum macht.
Richtig, aber du musst halt quasi
auch aus.
Genau, aber damit du Deep Duplication tatsächlich effizient machen kannst, musst du dir halt quasi eine Hash-Table von allen Hashes von allen
genau.
Hashes, von allen Blöcken auf deinem Dateisystem im Speicher halten. Ist klar, dass man da ein bisschen Speicher für braucht. Ist, glaube ich, bei den heutigen Speichermengen auch nicht mehr so
interessant. Oder du musst halt irgendwie einen Bloom-Filter im Speicher halten, aber dann im Zweifelsfall einen zweiten Lesezugriff machen, um zu schauen, ob das Ding wirklich auch da ist,
was du
da
suchst.
Ja. Aber es, ja. Also Deduplication verstehe ich. Ich glaube, wenn du Mail-Server betreibst oder irgendwie User-Home-Directories hast, wo alle Leute dieselbe irgendwie fucking 190 Megabyte Eclipse-Setup-Datei im Home-Verzeichnis haben, macht's vielleicht mehr Sinn, aber
ja.
Ist auf jeden Fall, also auch diese Pseudo-Rates zusammenbauen, das ist auch ganz groß.
Ja, also wie gesagt, das Problem an meinem Setup war, es war ziemlich unflexibel. Also man konnte schon sagen, hey, neue Platte rein und dann hier neu, aber dann ist es halt dann so ein relativ aufwendiger manueller Prozess, der dann so, wo man halt irgendwie 6-7 Kommandozeilenbefehle sich merken muss. Man muss dann irgendwie, okay, ich muss jetzt die Platte in mein RAID hinzufügen. Dann muss ich dem LVM Bescheid geben, dass mein RAID jetzt größer ist. Dann muss ich das, ich muss quasi mein LVM erweitern.
Ja,
dann muss ich quasi, ich bin mir nicht sicher, ob man noch irgendwas mit dem Device Mapper machen muss, wenn man das LVM erweitert hat.
Du musst halt die Partition, da habe ich Angst, dass du die Partition löschen musst.
Nee, man kann.
Und dann neu erstellen.
Nee, man kann schon also wenn man dann quasi auf dem LVM-Level ist und da drauf ein Dateisystem hat, dann kannst du sagen, okay, hier Dateisystem, du hast jetzt mehr Platz zur Verfügung, mach dich mal groß. Aber es ist halt, wie gesagt, es sind halt immer so einzelne Schritte, wo man an jeden Schritt dran denken muss. Und ja, das könnte man dann irgendwie automatisieren, aber so oft füge ich jetzt keine Platten in meinen NAS oder in meinen Server mit ein, dass das den Aufwand wert wäre. Und ich hatte dann immer irgendwie so, ich weiß gar nicht, ich hatte irgendwo so ein persönliches Wiki oder irgendwie eine Datei, wo ich mir die ganzen Kommandozeilenbefehle gemerkt habe. Oder ich glaube, ich habe vielleicht mal einen Blogpost, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch mal einen Blogpost drüber geschrieben, damit ich es wiederfinde. Ja, und aber letzten Endes ist es halt wirklich so, okay, dann bin ich mal umgezogen, dann habe ich mal die Kiste gebootet, dann war irgendwie einer der SATA-Anschlüsse nicht richtig drin, dann hat es RAID rumgespackt und gesagt, ich bin jetzt kaputt. Und dann musste man dann wieder rausfinden, welche Platte das jetzt ist, damit die Kiste überhaupt wieder bootet. Und weil dann zwischendurch die eine Platte mal weg war, hat es RAID dann beschlossen, es muss ich jetzt neu bauen und es dauert dann wieder zig Stunden und das ist dann halt so, also so gern ich mit sowas rumnerde, so wenig habe ich dann tatsächlich auch Lust, da sehr signifikante Mengen Zeit reinzustecken, um das Zeug am Laufen zu halten, weil letzten Endes ist das, was halt interessant ist, ich meine, das hast du ja auch schon erzählt, das ist halt so ein bisschen Hobby, was interessant ist, ist das Zeug zum Laufen zu kriegen und zu verstehen, was denn da passiert und so, aber ich habe halt keine Lust, mich da über längere Zeit immer wieder Zeit zu investieren, nur um den Scheiß am Laufen zu halten. Das ist halt.
Genau, ich habe ein Wochenende, nicht 8 Wochenende.
Ja, richtig. Und selbst bei dem einen Wochenende ist es dann halt schon irgendwie schwierig. Ja.
Genau, man muss sagen, wo du gerade gemeint hast, also musst du dann auch wieder stundenlang warten. Das Coole mit sowas wie ZFS oder WATF ist, dass die halt nicht auf Blockebene das machen. Bedeutet, die müssen nicht alle Blöcke durchrödeln, sondern die wissen, wo Dateien drin sind und wo nicht. Mhm. Also gerade das WATF-Zeug hin und her schieben, wenn du nur irgendwie 20 Gigabyte auf diesem Dateisystem hast, dann geht das recht schnell, obwohl es theoretisch irgendwie 16 Terabyte an Platten sind. Also das ist ganz cool.
Ja. Ja, und das Ding bei meinem Setup ist, das ist halt so ein Schichtenmodell und die Schichten, die wissen halt nichts voneinander. Also mein Dateisystem weiß nicht, dass unten drunter ein DM-Crypt ist, was nochmal eine Abstraktion ist, die Blöcke verschlüsselt. Und das DM-Crypt weiß nicht, dass da ein LVM drunter ist, was dann irgendwie die Logical Volumes bereitstellt. Und das LVM weiß nicht, dass da ein Software-Rater drunter ist, was die mehreren Platten zusammenfasst und so weiter und so fort. Und ich glaube, der Vorteil bei so diesen Next-Gen Dateisystem wie jetzt ButterFS und ZFS auch ist halt, die können diese Features, sowas wie Snapshots, sowas wie schnelles Rebuilding und so weiter, können die halt anbieten, weil die auch wissen, wo die einzelnen Dateien liegen und weil die einfach das Gesamt Bild im Blick haben und nicht nur irgendwie, ja, ich habe jetzt hier meine Abstraktionsebene und ich weiß nicht, was drunter passiert.
Ja, das ist zum Beispiel auch ganz cool bei ZFS, wenn du mit ZFS, du kannst ja auch einen Send-Kommando machen und quasi das Dateisystem entweder in eine Datei schieben oder übers Netzwerk irgendwo hinschicken. Ist ganz cool für Backups. Also gerade ich habe dann auch dieses, ich habe noch so eine 8 Terabyte USB-3-Platte irgendwie rumliegen. Und als ich dieses ZFS bisschen mehr rumgespielt habe und dann auch irgendwann mal so, ach nee, ich hätte jetzt doch gern RAID Z. Du kannst halt teilweise auch, wenn du einfach mal nur ein Backup von dem haben willst, was du gerade hast, einfach dieses komplette Dateisystem nach irgendwie gzip auf die externe Festplatte pipen. Und das geht natürlich auch mit sowas wie rsync oder irgendwie cp wahrscheinlich auch problemlos. Nur dass du halt dann wieder das Problem hast, ach, was ist mit all meinen Permissions und was ist das Kommandozeilenargument, dass ich auch irgendwie die Extended Attributes mit sichere, dass da mir nicht irgendein Geraffel mit, keine Ahnung, was SE Linux oder irgendwie sowas um die Ohren fliegt. Das ist ganz cool, wenn das Dateisystem dir auch anbietet, nee, ich quasi wie DD, nur, also wo du dann wirklich definitiv alles mitnimmst, nur dass es halt auch auf Dateisystemebene passiert und du das recht inkrementell, wenn du willst. Und also das ist ganz cool, dass du da so eine Möglichkeit hast, intern Backups zu machen, wenn du so lustig bist.
Ja, ich meine halt auch so Sachen wie, das ist jetzt nicht wirklich ein Backup, aber einfach, wenn du halt die Möglichkeit haben willst, Dateiveränderungen nachzuvollziehen in bestimmten Mount Points, dann kannst du halt auch einfach relativ ohne große Schmerzen mit dem Cruncher oder sonst irgendwas, kannst du dir halt irgendwie Snapshots erstellen und dann hast du halt ein bisschen,
genau.
Dann brauchst du ein bisschen Speicherplatz, weil du dann vielleicht noch die Diffs zwischen den einzelnen Snapshots irgendwie vorhalten musst. Aber das Coole ist, du kannst halt auch einfach sagen, hey, ja, so, dir sind die Dateien vielleicht nicht so wichtig, aber du würdest gerne sehen, was sich die letzten paar Tage geändert haben oder sowas. Dann kannst du halt auch einfach sagen, ey, ja, du legst halt hier, was weiß ich, alle paar Stunden oder alle paar Tage, einmal am Tag oder was auch immer, legst du dir einen Snapshot vom Dateisystem an, und dann kannst du den halt einfach als weiteren Mountpunkt mounten und dann halt eine Datei wiederholen, die du vor ein paar Tagen mal angefasst und verkrepelt hast oder so.
Ja, und das Coole ist auch, dass du ja den Snapshot bei vielen Dateisystemen, wenn du irgendwie einen XFS oder so machst, gut, das geht da theoretisch auch, aber du kannst halt gerade so Sachen wie Snapshots, du musst halt nicht dein komplettes Dateisystem snapshotten, sondern du kannst halt einfach für was auch immer du snapshotten willst, leg ein neues Dateisystem an. Sag irgendwie, okay, hier will ich die Compression aber bis auf ganz oben haben. Also wenn du irgendwie nur Linux-ISOs oder sowas machst, du weißt natürlich, ist die ISO, das ist ja alles gezippt, oder wenn du Mediendateien hast, ja, wenn es schon H264 komprimiert ist, dann kannst du da mit gzip nicht mehr großartig viel rausholen. Sagst du halt, okay, für meine Mediendateien, da mache ich die Kompression aus, weil es komplett sinnfrei ist. Für meine Dokumente, da mache ich es wiederum an, weil da kannst du aus PDFs oder so, kannst du teilweise noch recht viel rausholen. Oder Textdateien, Word-Dokumente, das ganze Geraffel. Das ist halt auch so, du kannst halt Dateisysteme mit unterschiedlichen Kompressionen und allem, verschiedene Snapshots. Du snapshottest das Dateisystem irgendwie 18 Mal am Tag. Das willst du natürlich nicht unbedingt mit allem machen. Ist ganz cool, wenn du da einfach diese Flexibilität hast, dir verschiedene anzulegen.
Auf jeden Fall.
Mache ich zum Beispiel für die VMs zum Beispiel. Jede VM ist ein eigenes Dateisystem. Ganz cool.
Ja. Ja, ansonsten, mein heutiges Setup sieht einfach so aus, dass ich mehrere so ein bisschen größere USB-Platten habe. Die stecke ich ab und zu mal an irgendwelche Laptops an und ich habe halt Offsite-Backup, was dann irgendwie verschlüsselt bei Amazon hochgeladen wird für wichtige Dinge. Aber ja. Es ist halt so, ja, klar, ich habe dann mein Backup, ich komme da auch wieder ran. Das liegt halt teilweise, also gerade so mein Fotoarchiv, das liegt halt auf Glacier. Das dauert im Zweifelsfall eine Weile, bis ich da wieder die Dateien habe und so. Und ich meine, ja, ich hab dann irgendwie mehrere Platten, die dann nicht unbedingt alle irgendwie immer daheim rumliegen. Sollte dann mal die Wohnung abbrennen, dann habe ich immer noch irgendwo anders vielleicht ein paar Monate altes Offsite-Backup, aber so ist besser, als dass alles weg ist. Aber so super ideal ist die Lösung halt nicht, weil das ist halt einfach so, wie gesagt, einfache Sachen wie so mal Dateien teilen oder mal vielleicht irgendwie, was weiß ich, Fernsehserien kaufen oder Blu-rays einrippen und die dann quasi auf dem Fernseher gucken oder sowas. Das ist halt einfach alles so ein bisschen unbequem.
Ja. Gerade Ubiquiti-Controller kannst du natürlich auch irgendwie auf irgendwo laufen lassen.
Ja.
Du musst sie nicht immer laufen lassen, aber es ist einfacher, wenn er einfach läuft und dann
wo sich hinrödelt. Also das wär auch noch eine Sache, da können wir später vielleicht nochmal zukommen, für so Themenvorschläge für die nächste Zeit. Ich habe, glaube ich, die letzten paar Wochen den Marc so ein bisschen genervt, was so Home-Wi-Fi-Equipment angeht. Da könnte man vielleicht auch noch eine kurze Sendung zu machen, wenn man denn gerade dabei ist.
Gerne.
So.
Hör mal.
Wow. Ja, ansonsten, dein Kram läuft jetzt soweit, so?
Mein Kram läuft jetzt eigentlich recht gut. Mhm. Also, einzige Nachteil ist jetzt, dass ich meine, eine der 4-Terabyte-Platten ist eine 5-Terabyte-Platte und wenn ich die anderen drei nicht ersetze, dann bleibt's halt so.
Könntest du jetzt sagen, fügst jetzt immer weitere 5-Terabyte-Platten hinzu und irgendwann besteht dann dein RAID aus 5-Terabyte-Platten und dann kann man das wieder erweitern? Würde das gehen?
Ja, das wäre der Gedanke. Ich kann natürlich auch, wenn mir denn danach ist, wie gesagt, ich habe 8-Terabyte extern USB 3. Das ist so groß wie quasi die Nutzdatenmenge von meinem RAID. Bedeutet, im Zweifelsfall kann ich immer alles darüber schieben. Das dauert dann halt einen Tag oder so, das ganze Geraffel zu kopieren. Das Ganze neu aufbauen. Ich könnte, wenn ich eine zweite 5-Terabyte-Platte kaufen würde, könnte ich dieses komische quasi aus den zwei 5-Terabyte-Platten in RAID 1 machen, aus den zwei 4-Terabyte-Platten in RAID 1 machen und diese RAIDs dann als RAID 0 zusammenfügen. Aber dann hast du auch nicht so sonderlich viel mehr Speicher und ist jetzt okay erstmal. Wenn irgendwann mal eine gute SSD-Cache-Lösung für ButterFS rauskommt oder BCache-FS, also BCache war eine von diesen generischen SSD-Cache-Lösungen, die einzige, die auch eventuell noch mit neuen Kernen gut funktioniert. Und der Typ, der das baut, der hat dieses BCache-FS schon in Alpha, Beta oder so. Und BCache-FS kann quasi dasselbe wie ButterFS, so vom flexibel sein, aber unterstützt auch SSD-Caching. Eventuell packt's mich ja irgendwann im Jahr nochmal, aber bis dahin, ich brauche den Speicherplatz eh nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich 5-Terabyte-Platten kaufe.
Naja, wie du schon gesagt hast, es ist ein Hobby und da kann man mal ein bisschen rumspielen. Im Zweifelsfall ist es dann halt auch egal, ob man das wirklich braucht oder ob man das nur braucht, weil man das unbedingt haben will und das zum Laufen bekommen will. Also ich meine, so.
Richtig, also, das ist so.
Wir sind ja letzten Endes alle Spielkinder und ich glaube, es braucht halt irgendwie jeder ein Hobby.
Ja.
Und ob man jetzt.
Ich muss auch sagen, ich habe so super viel über ButterFS zum Beispiel gelernt. Theoretisch sollte ich das eigentlich zu meinem Chef gehen und sagen, Chef, 500 € Expense Report kommt, ich habe da ein paar Platten gekauft, um zu experimentieren. Ja. So, naja. Ja, aber das bleibt jetzt erstmal so. Ich bin recht zufrieden. Alles gecached, alles redundant, alles sicher. Time Machine läuft, alles läuft, Plex läuft.
Wo wir gerade bei Redundanz waren, sollen wir mal zu Mimimi übergehen oder wolltest du noch was zum Thema sagen?
Nee, wir sollen glaube so langsam zu Ende kommen. Das ist schon 1,5 Stunden, aber mach mal den Mimimi.
Ja.
Erzähl mal.
Ja, ich wollte einfach nur mal kurz ein bisschen ausführen, was bei uns bei der letzten Sendung, in der wir auch über Server geredet haben, über das gleiche Thema tatsächlich, was da so passiert ist. Und zwar ist irgendwie bei mir, ich habe es nicht mehr richtig im Kopf, was tatsächlich passiert ist. Das Ergebnis davon war, dass plötzlich mein Recording auf meiner Seite weg war, bis auf die ersten 10 Minuten oder so. Also irgendwas ist mit der Software, die ich zum Recorden benutzt habe, oder mit irgendwelchen Dingen, die ich dann getan habe, um zu versuchen, das Recording zu retten, ist irgendwie ganz, ganz doll schiefgegangen. Das ist sehr frustrierend, muss ich mal so sagen, weil wir haben dann halt auch wirklich so, ja, okay, wir haben uns eine halbe Stunde drauf vorbereitet, haben davor irgendwelche Shownotes geschrieben, haben bestimmt über eine gute Stunde, vielleicht 1,5 Stunden gepodcastet, um dann festzustellen, dass wir die Sendung nochmal machen können.
Ja.
Das ist doof, vor allem, wenn man keine Redundanz hat, wie wir gelernt haben. Das wird uns hoffentlich nicht mehr passieren.
Ja. Wir hatten mal mehr Redundanz, aber
ja.
Heute scheint es recht gut. Also ich bin optimistisch, dass jemand diese Folge hören wird.
Also ich auch, aus dem einfachen Grund, weil wir halt jetzt auch auf beiden Seiten so ein bisschen mehr Redundanz haben. Also ich habe mir mal so ein Hardware-Recorder gekauft. Das ist ein, lass mich mal sehen, das ist ein Zoom H4n Pro. Das ist ganz nett, da kann ich im Zweifelsfall auch mein Headset direkt dran anschließen. Der kann Phantomspeisung machen, der hat, glaube ich, bis zu 4 Kanäle kann der aufnehmen. Der hat ein Stereo-Mic obendran. Dadurch, dass mir jetzt gerade noch so ein paar Adapter gefehlt haben, steht das Ding jetzt momentan einfach auf meinem Schreibtisch vor mir und nimmt mich quasi mit seinem eingebauten Mikrofon auf. Da ist die Tonqualität wahrscheinlich ein bisschen schlechter als mein Headset, wo jetzt hier das Mikrofon direkt vor meinem Mund rumbaumelt. Allerdings ist es besser als keine Sendung.
Richtig.
Dann haben wir uns auch noch gerade mal kurz hier Piezo gekauft, was so eine Mac-Software ist, die der Marc jetzt gerade am Laufen hat, die quasi ein Skype-Recording macht und quasi von uns beiden einzelne Spuren aufzeichnet.
Lustigerweise, also macht ein Stereo-Recording und ich bin ganz klar nur im linken Kanal und Fadi ist ganz klar nur im rechten Kanal, also so schön geteilt. Also solltet ihr uns jetzt komplett auf verschiedenen Ohren hören, kann das gut sein, dass das mit diesem Piezo aufgezeichnet wurde und wir irgendwas verbammelt haben, was anderes.
Ja, also im Zweifelsfall denke ich mir, also ich zeichne jetzt immer noch in Software auf, weil das einfach dann schon direkt in der Software drin ist und ich das danach direkt editieren kann. Wenn da jetzt wieder was schief geht, habe ich nochmal eine Aufzeichnung auf einer SD-Karte auf einem Gerät, was überhaupt nicht an meinen Computer angeschlossen ist und somit vielleicht auch ein bisschen weniger fehleranfällig sein sollte. Ja, und wie gesagt, dann haben wir noch ein Recording. Wir haben jetzt auch schon mal überlegt, ob wir dann vielleicht noch irgendwelche Geschichten machen sollen, wie das Ganze irgendwie über hier Google Hangouts unser Audio zu synchronisieren oder das vielleicht auf YouTube zu streamen währenddessen. Dann hätten wir da auch ein Recording auf YouTube. Kann man ja mal in Zukunft ein bisschen rumexperimentieren. Also ich denke, ein Livestream wird es auch in Zukunft nicht geben, weil es ist gerade irgendwie 20 Uhr abends. Fangen in Deutschland wahrscheinlich die ersten Leute schon wieder an, aufzustehen. So. Was ist denn das? 5 Uhr morgens?
Hätte ich meine Uhr an, könnte ich dir sagen. Ja, 9 Stunden. Keine Ahnung. Und ja, 5.30 Uhr grob morgens.
Ja, also im Zweifelsfall könnten jetzt schon die ersten Hörer wieder wach sein, aber es macht halt einfach keinen Sinn, zu solchen Uhrzeiten dann Livestream anzubieten. Das ist, glaube ich, den Aufwand nicht wert. Dann noch ganz kurz. Ich habe vor ein paar Sendungen haben wir mal über Bluetooth-Nupsis geredet, die ich quasi benutze, um relativ gute Kopfhörer, die allerdings einen Klinkenstecker haben, weiter zu verwenden mit meinem iPhone kabellos und so weiter. Da kamen dann auch ein paar Kommentare, wo jemand mir so ein Bluetooth Receiver Nupsi empfohlen hat. Ist ganz cool, das Ding, habe ich mir gekauft. Es hat keinen Rausch, also das Problem bei den anderen Dingern waren, dass die entweder irgendwie komische Störgeräusche hatten oder gerauscht haben. Das Ding rauscht jetzt weder, noch hat es andere Störgeräusche. Dafür ist es viel zu laut. Also die, sagen wir mal, die niedrigste Lautstärke, die ich auf dem Teil einstellen kann, ist mir zu laut für meine Ohren, weil wenn ich abends im leisen Zimmer liege und Podcasts im Bett hören will, dann will ich das eh schon so ein bisschen leise haben. Zudem sind meine Ohren, was so Lautstärke angeht, relativ empfindlich und mir sind solche Sachen einfach prinzipiell dann zu laut. Mein Workaround ist jetzt, ich habe so ein Volume Control Potentiometer Dingsi gehabt, das ist einfach wahrscheinlich einfach nur so ein Klinkenstecker rein, so einen veränderbaren Widerstand zwischendrin und Klinkenstecker raus, Dingsi. Habe ich eigentlich mal für einen anderen Use Case gehabt, als ich mal ein längeres Audiokabel an Fernseher anschließen wollte. Das Ding habe ich jetzt einfach an den Bluetooth-Kopfhörer reingehängt und dann habe ich da so einen Analogregler, wo ich dann den Ton runterregeln kann. Interessanterweise, wenn ich dann den Ton runterregle, höre ich auch bei den anderen Adapter-Nupsis das Rauschen nicht mehr oder das Piepen oder was da noch irgendwie sonst irgendwie nervig war. Das heißt, ich habe jetzt quasi so mehrere Bluetooth-Adapter, die alle irgendwie für den Use Case funktionieren, dadurch, dass ich diesen hässlichen Lautstärkeregler davor geklemmt habe. Hat jetzt den Vorteil, ich habe Redundanz und wenn bei einem der Akku leer ist, stecke ich den einfach an USB-Ladenupsi an, ziehe mir den anderen ab und kann sofort weiterhören. Brauche ich mir nie wieder Gedanken drüber machen, das Ding zu laden und dadurch, dass ich diese Adapter-Nupsis eh nur daheim verwende, ist es halt auch, der Rest ist dann auch egal.
Ja.
Und so für unterwegs habe ich dann einfach so normale Bluetooth-Kopfhörer, weil ist dann einfach schon komfortabler, wenn man dann so gar kein Kabel mehr hat. Oder wenn das Kabel einfach um den Hals rumhängt.
Ja, ich habe mir gerade die AirPods gekauft. Ich bin sehr beeindruckt, super geil. Also
ja, also ich hab echt sehr viele positive Sachen drüber gehört. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, weil als ich das Produkt so bei der ersten Ankündigung gesehen habe, war das dann mehr so, sieht irgendwie cool aus. Ich bin schon sofort davon ausgegangen, dass alle möglichen Leute ständig ihre Kopfhörer verlieren werden. ist scheinbar nicht der Fall.
Nee, die sitzen gut, die Ladeschale ist super, das Pairing ist super, die Siri-Anmachen-Funktion funktioniert super und er hat halt so kleine Sachen wie, wenn du die Dinger aus den Ohren tust, dann hört die Musik auf zu spielen.
Ja, das ist cool. Das
ist schon mal so, okay, macht kein fucking anderer Kopfhörer, so, also zumindest wo ich kenne, und die machen das einfach und das ist so.
Ja. Das ist so,
hat Apple mal wieder was Anständiges gemacht.
Das ist so ein bisschen das Next Level von dem, was der iPod so vor, was weiß ich, wahrscheinlich 15 Jahren eingeführt hat, dass der automatisch aufgehört hat zu spielen, wenn man das Kopfhörerkabel rauszieht. Also ich kann mich noch dran erinnern, dass ich noch Bluetooth, vor ein paar Jahren hatte ich noch hatte ich noch MP3-Player, die haben einfach weitergespielt, wenn ich den Kopfhörer rausgezogen habe. Und haben das gemacht, bis dann die Batterie leer war. Und dann hatte ich irgendwie Feierabend, wollte irgendwie auf dem Heimweg Musik hören oder Podcast oder was auch immer. Und dann war der Akku leer. So.
Ja.
Und das sind einfach so.
Viele Android-Handys haben das am Anfang auch. Hast du ausgezogen? Dann denken so, oh ja, super, dann benutze ich jetzt einfach mal den integrierten Lautsprecher.
Ja, das hatte ich auch. Also ich hatte auch so ein.
Wenn du in der Winterjacke dann deinen Kopf drehst, dann platt auf einmal deine Hose.
Genau.
Das will doch keiner.
Also ich hatte auch solche Geschichten bei zum Beispiel so einem alten Nokia-Telefon, als es die noch gab. Da war dann so ein schrecklicher, proprietärer Scheißstecker dran. Hat man das Ding in der Hose, sitzt sich im Bus einmal hin, das Teil knickt mal kurz zur Seite ab und plötzlich plärrt quasi auf voller Lautstärke das, was du gerade auf deinem Kopfhörern gehört hast, aus deiner Hose. Nicht gut.
Ja.
Macht keinen Spaß.
Nicht gut.
Okay, aber gut ist Lesefu, würde ich sagen.
Lesefu,
sollen wir... Sollen wir
ein bisschen schneller drüber gehen?
Ja, oder wir nehmen den in die nächste Sendung mit. Mir ist es...
Ich würde sagen, nächste Sendung ist, glaube ich, ganz gut, weil wir sind jetzt schon fast zwei Stunden hier am Quatschen.
Wobei, Lesefu habe ich, glaube ich, auch noch genug. Wir können ja einfach vielleicht ein, zwei Sätze zu jedem zu jedem Punkt sagen und dann einfach schneller
drüber. Okay, machen wir irgendwie drei Sätze Maximum. Ja. Ich glaube, das erste ist deins. Ja.
Increment.com ist ein Online-Magazin für professionelle Softwareentwickler. Das ist jetzt mittlerweile die zweite Ausgabe raus. Die erste Ausgabe ging um On-Call, die zweite Ausgabe ging um geht's um Cloud Computing im weitesten Sinn und da sind immer so ein bisschen ausführlichere, relativ gut geschriebene Artikel zu einem Thema drin. Bam.
Sieht geil aus. Ja. Gibt's das? Also On-Call interessiert mich jetzt sehr. Muss ich auf alle Artikel einzeln klicken und die zu Instapaper hinzufügen oder gibt's da irgendwie, wie liest man das?
Also ich hab's einzeln in Instapaper hinzugefügt.
Okay, sie haben wohl auch ein RSS-Feed, was ganz cool ist, aber das gefällt mir.
Ja.
Nächstes war auch deins, war meins?
Also ich habe es auch gelesen, du hast es wahrscheinlich auch gelesen, Bolt.
Ja, ja, genau, erzähl doch mal.
Also das ist im Endeffekt so ein Artikel über diese Remediation-Software, die Netflix quasi auf seinen AWS-Instanzen laufen lässt. Im Endeffekt ist es, wie soll man das sagen, das ist ein glorifizierter Daemon, der auf jedem Server läuft, womit man versionierte Shell-Skripte oder andere Skripte deployen und automatisch aufrufen kann. Damit kann man zum Beispiel so automatisch solche Dinge machen wie: Oh ja, der Server, da ist gerade irgendwie der und der Alert rausgegangen. Okay, dieser Alert geht in irgendein Entscheidungssystem rein. Das Entscheidungssystem sagt dann, oh, da ist das und das kaputt. Da muss man vielleicht diesen und jenen Dienst neu starten oder irgendwelche anderen Dinge tun, um das Problem zu beheben. Und dann wird es quasi an diesen Bolt geschickt und der führt es dann halt aus.
Ja, so Duct Tape as a Service. Also ich glaube, die meisten großen Server-Leute, die meisten Leute, die sehr viele Server betreiben, haben sowas. Also LinkedIn hat Nurse, Facebook hat FBAR, das machen alle genau dasselbe. LinkedIn hat Netflix hat Bolt.
Ja.
Das ist erstaunlich eigentlich, weil gerade so. Man sollte ja meinen, die würden es sauberer machen, aber nee, einfach mal Sachen neu starten.
Ja, also da gibt's dann auch noch den Alternativ- oder den Vorgängerartikel davon. Da ging es um Winston und Winston ist quasi dann so diese Plattform, um diese Skripte zu maintainen, zu versionieren und auf die Server zu deployen. Und mit Bolt kannst du es jetzt quasi dann remote getriggert ausführen, so wie ich das verstanden habe.
Mhm.
Ja.
Cool.
Okay, BKTree ist ganz interessanter Artikel über eine Datenstruktur, die quasi Elemente ablegt anhand von einer Distanzfunktion. Also das heißt, du kannst quasi Dinge danach sortiert speichern, wie weit sie auf einer bestimmten Ebene, die man selber definiert, voneinander entfernt sind. Macht das Sinn?
Also so ein bisschen wie Geohashing oder wie so ein Quadtree.
Genau, nur ein bisschen so generischer. Man kann dann halt quasi sagen, man hat alle möglichen Elemente in seiner Datenstruktur und die werden dann halt automatisch in den Baum verteilt anhand einer Abstandsfunktion, die man selber definieren könnte. Fand ich ganz interessant.
Das ist ziemlich cool.
Ja.
Ja, lese ich mir auch mal durch. Der nächste war Single Node Ceph oder Ceph, your next home storage solution. Da redet einer ein bisschen über dieses verteilte Dateisystem Ceph, wie man das denn auch zu Hause eigentlich recht schön einsetzen könnte. Wie gesagt, Theorie finde ich ganz interessant, lohnt sich mal das durchzulesen. Ich war zu doof, das hinzubekommen, aber naja, was soll's. Nächste ist deiner wieder,
yep.
Infinite Space Between Worlds.
The Infinite Space Between Worlds. Das ist ein ziemlich cooler Artikel, der mal so erklärt, wie man sich so die Unterschiede zwischen CPU-Access, Disk-Access, Memory-Access und Network-Access vorstellen kann. Und der beschreibt das halt in einer ganz netten, wie soll man das sagen?
Cool.
So in einer ganz netten Analogie, dass man das auch sich ungefähr vorstellen kann, wie das denn in Menschenzeit diese Unterschiede aussehen würden.
In Farbe und bunt.
Ja, also sind wie immer bei codinghorror.com sind es irgendwie lustige Bilder und Graphen und alles Mögliche.
Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das nächste, Used Enterprise SSDs, Dissecting Our Production SSD Population. Serve the Home lese ich gerade ganz gerne, beschäftigt sich mit so überdimensionierten Servern, die Leute zu Hause verwenden quasi. Und die reden ein bisschen darüber, gebrauchte SSDs zu kaufen, die eigentlich für den Enterprise-Markt bestimmt sind. Die haben so ein paar gekauft und haben mal geschaut, wie viel Schreibzugriffe hatten die denn? Und stellt sich raus, dass die SSDs nicht nur super schnell und robust sind, sondern auch kaum Schreibzugriffe hatten. Also die benutzt wohl, was man so auf eBay findet, die sind wohl fast unbenutzt größtenteils. Und du kriegst da also richtig gute SSDs für richtig wenig Geld. Und haben die mal so ein bisschen geschaut, Serve the Home, gute Sache.
Dann haben wir hier Validation, Database Constraint or Both. Da geht, das ist so ein relativ typischer Artikel über einen typischen Use Case, den man so hat, wenn man irgendwie mit relationalen Datenbanken arbeitet. Man hat irgendeine Model-Abstraktion, in der kann man auch Validierungen definieren oder man kann Datenbank-Constraints in allen möglichen Geschmacksrichtungen anlegen. Das ist so ein bisschen, geht so ein bisschen drum, ja, okay, in welchen Fällen will man denn was haben und wo sind so die Edge-Cases, die man vielleicht nicht bedenkt und so weiter und so fort. Ist ein ganz cooler Artikel, da geht es jetzt, glaube ich, im konkreten Fall um Rails, aber ich glaube, das kann man so auf alles anwenden, was irgendwie einen Framework mit einem Model-Framework und eine relationale Datenbank benutzt. Also ich würde sagen, da kann man dann irgendwie davon weg abstrahieren, was das denn jetzt tatsächlich für eine Technologie darunter ist.
Cool. Jo. Und als letztes, effectively using Matplotlib. Das ist so eine recht umfangreiche Intro, Graphen mit Python zu erstellen, mit super vielen Beispielen und wie denn dieses Matplotlib so ein Graph aufbaut und was da die Parameter sind und richtig schön mit bunt und viel Code-Samples und Erklärungen. Kann man sich mal anschauen, wenn man Graphen malen will.
Gut. Dann kurz noch Picks.
Picks, jo. Ja, machen wir sehr kurz. Jo, du benutzt den Google Music Desktop Player?
Ja, also das ist quasi ein Open Source Player, ist auf GitHub gehostet, benutzt, so wie es aussieht, sehr viel Webtechnologie. Benutze ich eigentlich hauptsächlich deswegen, weil ich eine YouTube Red Subscription habe und mit YouTube Red kommt halt auch dieses Google Play Music mit. Da muss ich quasi nicht extra dafür bezahlen, ansonsten würde ich mir wahrscheinlich irgendwie Spotify oder sowas holen. Aber das ist ganz nett, da zahlt man irgendwie, glaube $10 im Monat, hat dann YouTube Red und das ganze Angebot und kriegt dann noch Google Play dazu und das ist einfach ein ganz gechillter Audio-Player, der irgendwie Cross-Plattform ist, der läuft bei mir irgendwie auf dem Mac im Hintergrund, wenn ich arbeite oder sonst was und ich kann mir dann irgendwelche Playlisten anmachen, Ist gut.
Jo. Das ist cool. Ich würde so gern dieses YouTube Red im Family Plan kaufen, aber ich kann nicht.
Warum?
Du kannst es irgendwie nur auf Android abschließen, diesen Family Plan. Also den normalen geht auch so, aber Family Plan auf Android. Und ich habe es versucht dann mit diesem Android-Emulator, BlueStacks oder was auch immer. Und kannst du vergessen, ist der letzte Ramsch. Keine Ahnung, warum man den Family Plan nicht kaufen kann. Sonst würde ich das gern für mich, irgendwie meine Frau und irgendwie ihre In-Laws, die das dann auf Alexa eventuell noch Amazon Echo drauf machen würden. Und naja, geht nicht. Mhm. Doof. Aber ich würde gerne, ja. Theoretisch.
Also muss man auch kurz noch muss man darauf achten, wenn man YouTube Red Subscription über die Webseite abschließt, ist es 20% billiger. Man darf dreimal überlegen, warum das so ist. Es hat was mit App Store Gebühren zu tun. Also Google schlägt da halt einfach nochmal 20% oben drauf, um quasi die App Store Gebühren über eine In-App Purchase auszugleichen. Ach
so, wenn du es In-App, ja.
Wenn du das quasi.
Genau, nee, ich hab's ja. im Android App Store, da sollte es ja. Also du meinst im Gegensatz zu iOS, wenn du es da in der App machst.
Genau, also ich hab mir das auf iOS angeguckt. Ja. Wenn du da auf YouTube Red klickst, hier so Abo machen, dann kostet es plötzlich $12 im Monat und ansonsten kostet es halt 10. Ja.
Sehr gut. Mein Pick, die Powerbeats 3 Wireless. Ganz coole, auch kabellose Headphones mit diesem, was ist es, W1? Keine Ahnung. Der neue Apple-Chip, der alles stromsparend gut macht. Die habe ich mir gekauft, weil es keine AirPods gab. Und benutze die auch recht gerne so zum Sport machen, weil die haben so einen Nackenbügel und so komische Dinge, die sie dir ans Ohr quasi machen. Recht cool. Und habe jetzt aber auch noch die AirPods gekauft. Die benutze ich jetzt, wenn ich irgendwo draußen rumlaufe und einfach nicht wirklich am Rennen bin. Aber kann ich beide sehr empfehlen. Sind also echt vom Pairing her super, von der Soundqualität finde ich sie gut, vom Sitz sind sie beide recht gut. Coole Sache.
Man kann auch generell niemals Kopfhörer. Zu viele Kopfhörer haben.
Niemals zu viele
Nein, Kopfhörer. Das ist nicht möglich. Weil jedes Mal, wenn ich mir neue Kopfhörer kaufe und denke, ach, ich habe doch schon so viele, dann fällt mir wieder ein anderer Edge-Case ein, wo der eine Kopfhörer besser ist als der andere oder wo Redundanz...
Alle alle Edge-Case mit Kopfhörern ausfüttern. So geht das.
Genau.
Das nächste ist deins, glaube ich. User-Focused Design in Elm.
Genau, das ist ein YouTube-Vortrag, der ist ganz cool. Da geht es um die Programmiersprache Elm, was eine funktionale Programmiersprache ist, die nach JavaScript runterkompiliert und die hat ziemlich viele coole Features. Unter anderem hat die einen Compiler, der ist sehr klug und der kann einem sagen, was man falsch macht. Und also das ist.
Oh, und du bist dumm, hör auf
damit. Ja, nee, das ist halt wirklich so, och ja, du hast hier diese Methode hier oder diese, was weiß ich, diese wir sind ja in der funktionalen Welt, du hast hier diese Funktion aufgerufen, aber die gibt's gar nicht. Meintest du vielleicht diese hier, die keinen Typo drin hat oder sowas? Also, und da geht's halt so ein bisschen drum, wie man halt auch Onboarding macht, wie man gute Dokumentation schreibt und so weiter. Also, wie die Elm-Community funktioniert und versucht quasi, diese abstruse, funktionale Programmierungsgeschichte in den Mainstream zu bringen. Weil das ist quasi ihr Ziel. Und, ja, ist eine coole Sprache. Ich habe da ein bisschen so mehr so ein bisschen mit rumgespielt, noch nichts tatsächlich damit gemacht. Haben auch einen coolen Time-Traveling-Debugger.
Kannst du so vor- und zurücksteppen?
Genau, quasi? Du kannst dann quasi im Debugger kannst du quasi irgendwie vor- und zurücksteppen, was irgendwie auch ganz cool ist. Und ja, ist ganz cool, werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen und vielleicht mal ein bisschen mehr drüber erzählen, wenn ich mal ein bisschen was mehr gemacht habe.
Cool.
Ja, ansonsten,
Fotodinge?
Ja, ich habe jetzt vorhin schon ein bisschen angerissen. Ich habe in den letzten Monaten so ein bisschen angefangen, mehr Fotos zu machen und mich da auch ein bisschen mehr mit reingefuchst, was so Fotos bearbeiten und retouchen und sonst was angeht. Da wollte ich zwei Apps empfehlen, die ich ganz gut finde. Das eine ist Snapseed, das ist eine iOS-App. Das andere ist Lightroom, das ist auch eine iOS-App. In dem Fall Lightroom ist tatsächlich sogar für iOS kostenlos. Snapseed auch, also Snapseed gehört Google, Lightroom gehört offensichtlich Adobe. Ich benutze auch die Desktop-Variante von Lightroom in dieser Creative Cloud Subscription Sache. Und da kannst du halt auch über diese Creative Cloud-Geschichte dann Apps einfach auf dein Handy Bilder, die du auf dem Desktop editiert hast, auf dein Handy synken und dann halt da von dort aus relativ einfach auf Instagram posten. Das mache ich gerne gerade. Ist so
cool.
Ja. Und
muss auch sagen, deine Fotos sehr, sehr gut.
Dankeschön.
Kann man nicht sagen. Dankeschön. Hat jeder, den ich kenne, sagt das.
Finde ich gut.
Ich zwinge die auch immer, deine Fotos anzuschauen. Deswegen müssen die das ja sagen.
Auf jeden Fall.
Ja. Was ich vielleicht noch kurz reinwerfen wollte als Anwendung Touch Retouch. Ich bin so begeistert von diesem Ding. Das ist eine Fotoanwendung, die sich, glaube ich, auf Objektentfernung spezialisiert hat. Also die hat zwei Möglichkeiten. Das eine ist so Stromleitungen oder einfach so lange gerade Linien, irgendwie Wäscheleine oder sowas. Kannst du quasi einfach recht einfach markieren und der rafft dann, dass die irgendwie weitergeht und der macht die dann weg. Und Objekte generell kannst du auch mit so einem Marker quasi markieren und der interpoliert dann echt gut Dinge raus. Also wenn du irgendwie ein Bild von einem Strand hast und da ist irgend so eine blöde Möwe und du willst die Möwe weghaben. Oder wenn du, ich war neulich hier vor Alcatraz rumgefahren, Foto gemacht und da stand halt einer blöd vor mir. Ich kann einfach die Person sagen, hier, mach mal die Person weg. Und der stand halt so Oberkörper, dann war so diese Reling, also so quasi so eine Metallstange. Und dann stand er halt, dahinter war noch der Ozean. Ich habe ihn einfach komplett markiert. Und die App hat den so gut rausgemacht. Der hat, wo die Reling war, hat er die Reling interpoliert. Wo der Ozean war, hat er den Ozean interpoliert. Und aber so gut die Patterns erkannt, dass ich könnte nicht sagen, dass da mal eine Person gewesen ist.
Das ist ziemlich
abgefahren. Irgendwie den Schiffsboden hat er reingemacht und es kostet $2 oder so. Und gerade weil hin und wieder hast du mal blödes Straßenschild, das keiner haben will auf diesem Foto. Und das innerhalb von einer Minute kannst du das machen. Der kann unterstützt diese, ich glaube, weiß nicht, ob es iOS 11 ist, diese neuen APIs. Er kann quasi die Bilder im Original bearbeiten und ersetzen. Also sagt dann so, iOS, darf diese App auf dein Originalbild zugreifen? Sagst du ja. Und dann hast du die quasi in voller Auflösung da drin, was ganz cool ist. Und ja, Touch Retouch, erstaunlich
gut. Das ist ziemlich cool. Also ich glaube, das muss ich mir, kostet 2,29, glaube ich.
Ach, Euro, ja, 1,99 Dollar
ja,
wahrscheinlich.
Ja, also ich bin jetzt gerade genau, noch im Deutschen.
Aber lohnt sich sehr.
Ja. Naja, lohnt sich. Ja, also das Ding ist, das könnte ich natürlich auch alles mit Photoshop machen, allerdings halt nicht auf meinem Handy und dann ist es halt auch wieder, also so Photoshop, Content Aware Fill und solche Dinge oder Clone Stamp Tool, das funktioniert alles schon ganz gut, aber man muss dann halt schon auch irgendwie wissen, was man tut. Und
genau,
so,
und hier machst du einfach drüber streichen und er sagt dann, okay, ist weg und sagst dir, geil, finde ich gut. Und ich hoffe, da kommen auch Updates. Mal schauen. Okay, ansonsten Links zu unseren Instagram-Accounts sind in den Shownotes unter den Fotodingen. Flydesigner hat gute Bilder, meiner hat nur
lustige Bilder
oder so.
Deiner hat lustige Bilder.
Immerhin, ja. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja.
Dann war's das. Ne? Und sehr die gut. Sendung ist tatsächlich fertig, ohne dass irgendwas großartig schiefgegangen ist. Das finde ich doch auch mal ganz gut.
Ja. Jetzt, wir müssen noch Stopp drücken zweimal. Mal schauen, wer da Sackfault hat.
Ja. Noch kurze Geschichte in eigener Sache. Wir sind jetzt auch, also die Binärgewitter West Coast ist jetzt auch auf iTunes. Wenn ihr uns mögt, könnt ihr uns gute Bewertung geben. Wenn ihr uns nicht mögt, dann, keine Ahnung, gebt uns lieber Feedback. Dann können wir es vielleicht besser machen oder so.
Genau, es ist der Feed ist, glaube ich, direkt der von binärgewitter.de oder krepel.us, wie es einfacher heißt.
Ja, genau, also das ist einfach unser Binärgewitter West Coast Feed, nur dass der jetzt halt auch über iTunes verfügbar ist und ihr könnt uns jetzt damit auch in diversen Podcast-Playern abonnieren, wie jetzt irgendwie Pocket Casts oder Overcast oder was auch immer, diese ganzen Podcast-Player, genau. Die benutzen ja quasi das iTunes Directory als Backend. So.
Genau, dann müsst ihr nicht den Masterfeed abonnieren, der das Binärgewitter Talk und das Spezial und die West Coast, sondern könnt nur West Coast, wenn ihr nur uns hören wollt, geht das auch.
Genau. Ansonsten kann man ja auch Richtig. Die Sendung einzeln abonnieren, wenn man das mag.
Richtig.
Genau, ansonsten, es gibt zwei GitHub-Issues, die ich mal aufgemacht habe. Da ist jetzt momentan noch nicht so richtig viel los. Wir haben mal eins für Themenvorschläge gemacht, da habe ich schon ein paar Ideen reingeschrieben, da kann man ja mit dem Daumen hoch oder Daumen runter mal voten, was man denn gerne haben möchte. Wenn irgendwelche Sachen dabei sind, die bei uns dann reinpassen, dann nehmen wir die in die Sendung und ansonsten, keine Ahnung, vielleicht auch nicht.
Das ist keine Demokratie.
Nee, das ist keine Demokratie, das muss man ganz klar sagen, aber für gute Ideen sind wir immer zu haben. Und ansonsten haben wir noch ein weiteres Issue für Hörerfragen, ich habe schon irgendwie gehört, dass es Leute interessieren würde, keine Ahnung, wie man denn so in den USA irgendwie arbeitet und sonst irgendwas. Wenn es da irgendwie so ein bisschen konkretere Fragen gibt, könnte man die vielleicht auch irgendwann mal zwischen den in eine Sendung reinmachen oder vielleicht mal eine Q&A-Sendung machen oder so.
Genau, ist ja doch etwas Erfahrung vorhanden jetzt.
Ja, mittlerweile.
Seit irgendwann eigentlich.
Gut.
Genau, cool. Wunderbar.
Ja, dann.
Dann würde ich sagen, haben wir so ein, wie das Binärgewitter Talk auch so, habt Spaß, machen wir das?
Ich weiß nicht, wir können uns ja vielleicht noch irgendeinen Outro-Spruch überlegen. Bis dahin sagen wir einfach mal, ey, tschö oder sowas.
Ja, tschö oder sowas.
Ja, genau. Tschö oder sowas.
Genau. Also dann, tschüss.
Tschüss.